Generell mag ich ja paradoxe Fragen auch, ne? Wie könntest du dein Problem verschlimmern? Da, wo du hinschlägst den Ball, da rennt ja die andere hin.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich.
Na dann frag halt. LMAA und Selbstführung ohne Bullshit. Ein Was-wäre-wenn-Deep-Dive. Alle Welt scheint permanent auf der Suche nach Antworten zu sein. Alle suchen nach Antworten. Mal drüber nachgedacht, dass die richtigen Fragen vielleicht der Schlüssel zu einer Antwort sind? Vielleicht nicht immer die Antwort, die man gesucht hat, aber hey, so ist das Leben nun mal. Aber was sind eigentlich kluge Fragen? Ist Frage nicht gleich Frage? Und sollten nicht gerade Anwältinnen und Anwälte, die täglich damit beschäftigt sind, Fragen zu stellen, sich viel mehr Gedanken darüber machen, wie sie wann welche Fragen stellen? Fragen sind nämlich ein wirklich mächtiges Tool. Sie können führen, sie können stoppen, sie können verbinden. Und keine Panik, liebe Lauscher, Lauscherinnen da draußen, das wird keine reine Anwaltsfolge, das würde ich euch nie antun. Wir besprechen alles so, dass sich wirklich jede und jeder was mitnehmen kann. Und mit wem könnte ich wohl besser über starke Fragen sprechen, als mit der Frau, die die Königin der Antworten ist? Eben. Liebe Karin, ich freue mich total, dass du heute zugeschaltet bist und wieder mal Zeit hast, mit mir ein wenig zu plaudern. Diesmal nicht über kluge Sätze, sondern über kluge Fragen.
Haha, Königin der Antworten bei einem Fragebuch. Das finde ich ja sehr tricky. Ja, schönen Dank für die schöne Vorstellung. Queen of Questions habe ich neulich gehört. Aber du machst direkt Königin der Antworten draus. Das gefällt mir. Denn ganz ehrlich, Steffi, in dem Buch geht es ja gar nicht um Fragen. Obwohl es draufsteht, 50 Fragen, die das Leben leichter machen. Es geht darum, welche Antworten du dir damit generierst.
Absolut. Ich habe mich natürlich, no news, Riesenfan. Ich habe mich natürlich intensiv mit den 50 Fragen befasst, in welcher Form auch immer, als Buch, als Karten, ich habe alles. Und ich dachte mir, wir können nicht alle 50, aber über ein paar können wir sprechen. Und ich dachte, vielleicht strukturieren wir das ein bisschen. Anwältinnen und Anwälte sind immer Fan von Struktur. Okay. Und deswegen habe ich mir so drei Kategorien ausgedacht, um die Fragen abzuhandeln. Und ich dachte, lass mal so Anwaltsalltag, das können wir auch immer übersetzen für alle anderen Berufe. Dann Stress mit Kolleginnen und Kollegen, das hast du ja immer, egal ob du Anwalt bist oder Architekt oder weiß ich nicht, was auch immer.
Oder an der Kasse sitzt, ja, auf jeden Fall.
Witzig, habe ich auch gerade gedacht, oder Kassiererin. Und einmal Nachwuchsjuristen, Juristinnen, sprich Studierende, Referendarinnen, Berufseinsteiger. Ja. Ich glaube, das wären so drei ganz schöne Blöcke, die man machen könnte. Und da komme ich gleich zu einer Frage. Hast du Lust mitzumachen, Karin?
Nee, ich gehe dann jetzt mal wieder an die Kasse und kaufe mir gleich mal. Na klar, dann schalte ich halt jetzt einfach mal einen Gang höher oder zwei oder so.
Ja, oder so, genau. Dann vielleicht zum Einstieg, Karin. Warum sind die richtigen Fragen oft so entscheidend? Warum sind Fragen so viel machtvoller als vielleicht ein Statement? Weil wir arbeiten ja ganz gern auch dran, immer ein souveränes Statement zur Hand zu haben. Warum sind Fragen das, was, wie du sagst, beim Tennis der Aufschlag ist?
Weil du damit ganz bewusst die Richtung des Gesprächs vorgibst. Ja, und damit natürlich auch die Richtung der Antwort sehr gut mitbestimmen kannst in der Frage. Das ist wie beim Tennis, wie du sagst, da, wo du hinschlägst den Ball, da rennt ja die andere hin oder der andere. Und so ist es ja bei den Fragen auch. Wenn du, es gibt ja Fragen, die machen weit zum Beispiel, ja, die machen alles, die machen dir die Welt offen. So, was, wenn du dich trauen würdest? Bumm, ja, da kannst du ja alles, da kannst du 7 Jahre referieren. Oder was würde deine beste Version jetzt tun? Es gibt aber auch Fragen, die machen bewusst eng. Die sind so sehr spitz, ja. Können wir uns darauf einigen, das zum Beispiel? Und dann kommt es darauf an, was du dann eben sagst, worauf du dich einigen willst. Oder es gibt noch engere Ja-Nein-Fragen. Also zum Beispiel, verbessert das meine Situation, wenn ich die E-Mail jetzt abschicke? Oder Lass mich nachdenken. Würden Sie dasselbe sagen, wenn sicher wäre, dass ich positiv reagiere? Ganz clevere Frage, die auf Vertrauen baut, ja? Wenn du so ahnst, kennst du bestimmt auch, naja, war das jetzt die ganze Wahrheit, ja? Und das ist ja bei Anwälten auch so, Moment mal, muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr wissen? Und das ist ja eine super Frage, ne? Zu sagen, ja, okay, angenommen, ich würde jetzt auf jeden Fall positiv reagieren, hätten Sie dann dasselbe gesagt? Und meistens ist die Antwort nein. Nein, dann hätte ich mehr erzählt oder was anderes, so.
Ja, auf der Frage habe ich witzigerweise auch sehr, sehr lang rumgekaut. Also ich habe habe es in Etappen gelesen. Und
ja, musste auch.
Mhm. Ja, und du nimmst das ja auch immer wieder mal zur Hand. Das ist auch beim ersten Buch der Fall. Das sieht bei mir aus wie eine Arbeitsmappe. Echt, mit Post-its und noch Anmerkungen und großartig. Und so wird das mit diesem Buch auch sein, genau.
Deswegen habe ich ja dieses Kartenset irgendwann gemacht, weil ich dachte immer, die Leute finden ja in ihrem eigenen Buch sich nicht mehr zurecht. Mit hier, Pfeil dahin, krack, krack, reingeschrieben, postet. Das habe ich ja immer auf Insta gesehen, wenn es gepostet wird. Und da dachte ich, wow, was ist denn da passiert? Explosion im Buch. Und deswegen gibt's ja diese kleinen Karten, wo du auf 9 Quadratmetern da mal runtergekocht alles hast. Das war gar nicht meine ursächliche Idee, sondern das war meine Reaktion auf diesen ganzen Post-it-Wust.
Ja, aber ich finde das fantastisch. Also so kannst du ja einfach auch als Memo, das mache ich auch ganz gern, mir eine davon, die mich gerade beschäftigt, nochmal vorne hinstellen. Bevor wir aber jetzt gleich ganz tief einsteigen, Karin, wir müssen, glaube ich, vielleicht erst noch was verraten. Ich habe natürlich absichtlich in den Titel LMAA gepackt. Und ich bin mir ziemlich sicher, alle sind gleich auf dem falschen Dampfer. Vielleicht sollten wir das kurz noch erklären und den Lauschern gleich mitgeben, warum das Thema Apfelschorle so wichtig ist. Das braucht man nämlich im Prinzip das ganze Gespräch über.
Ja, auf jeden Fall. Also LMAA habe ich mich eben selbst gewundert. Dachte ich, wo biegt sie denn jetzt hin ab? Und dann hast du dich wieder selbst eingefangen. Weiß ja jeder, wofür diese Abkürzung steht. Jetzt ist es so, ich war ja 20 Jahre lang, habe ich Workshops gegeben und noch länger habe ich auf der Bühne moderiert. Das heißt, das Mittel der Wahl als Moderatorin, kennst du ja auch als Podcasterin, ist ein Earcatcher. Immer wieder ein Earcatcher, dass die Leute wach werden, weil unsere Aufmerksamkeitsspanne, sagen wir mal, die sinkt ja. Und wenn ich sage, naja, also wirklich, jetzt machen sie doch mal LMAA, dann ist ja jeder Vorstand wieder wach gewesen beim Stage-Coaching. Und dann, als sie schon dachten, dass ich sage, ja, was es wirklich heißt, habe ich gesagt, naja, lächle mehr als andere. Sie stehen auf der Bühne, sie dürfen die Menschen gewinnen, nicht abschrecken. Also bitte geben Sie mal was raus, was freundlich aussieht, damit man auch hingucken will. Lächle mehr als andere, LMAA, genau. Das war das, ist immer ein schöner Earcatcher, werden alle wieder wach. Und Apfelschorle hast du angesprochen. Oh. Das ist ein Metapher eigentlich. Ich hätte auch was anderes sagen können, aber es fiel mir so ein. Je klarer wir sind in der Botschaft, je präziser, je vielleicht auch krasser, fordernder oder so die Botschaft ist, desto weicher darf die Stimme klingen, desto mehr darf es wie nebenbei rüberkommen, als geht's um gar nichts, weil diese Kombination dann wahnsinnig souverän klingt. Also wenn ich klinge wie, ich nehme da noch eine Apfelschorle, ja? Ja, danke, nee, den Salat bitte auf dem Extratisch. Ja, genau, danke, nee, keine Stäbchen. Also so, ja, als würdest du im Restaurant gerade mit jemandem reden und es geht um gar nichts, wenn du dir das auf der großen Bühne erlaubst oder bei der großen Gehaltsverhandlung oder im Gerichtssaal oder wo auch immer, dann wirkt es halt immer souverän, weil es nie wie ein Angriff klingt, weil du ja nicht dieses Gehetzte der Botschaft auch noch in der Stimme hast, sondern du hast die Klarheit der Botschaft und den Charme des weichen Tonfalls. Und das ist eine unschlagbare Kombination, wenn du souverän wirken willst.
Finde ich auch. Ich finde, das hebt alles auf das nächste Level. Und deswegen dachte ich, das geben wir gleich zu Beginn, bevor wir einsteigen in die Fragen, allen gleich mal mit. Immer an. Und ich finde Apfelschorle so eingängig. Ich finde das so zauberhaft. Deswegen gleich mal vorneweg an die Apfelschorle denken.
Du, was meinst du, wie viele Flaschen ich hier schon geliefert bekommen habe? Ganz ehrlich, von Hörbuchfans. Vor allen Dingen von Hörbuchfans, weil die haben es ja gehört. Die wissen ja, wie ich rede. Weißt, die anderen müssen sich das ja vorstellen.
Ja, stimmt. Magst du überhaupt Apfelschorle?
Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, sonst hätte ich das auch gar nicht gesagt. Cola hätte ich nie gesagt. Ich trinke ja keine Cola. Aber ja, ich habe das wahrscheinlich gesagt, weil ich sie mag. Und ja,
gute Frage. Sehr gut. Okay, dann lass uns vielleicht mal so ein paar Situationen durchgehen, die jetzt erstmal Anwaltsberuf. Folgende Szene. Ich glaube, das kennt jeder, der eine Weile in dem Beruf tätig ist. Du hast das erste Gespräch mit dem Mandanten. Alle, die nicht Anwalt sind, können sich jetzt stattdessen, keine Ahnung, Kundengespräch vorstellen, als Hochzeitsplaner, Innenarchitekt, whatever. Im Prinzip alles vergleichbar. Also, der Mandant ist emotional komplett aufgeladen, hat hart Streit mit einem Nachbarn, mit dem er mal super befreundet war. Es ist das an Bord, was immer an Bord ist. Viel Wut, viel verletzte Gefühle. Und immer wenn Menschen verletzt sind oder wütend, sind sie nicht wirklich fokussiert auf das, was jetzt der Anwalt braucht, um rechtliche Ansprüche zu prüfen. Dann macht der Anwalt vielleicht auch noch den Fehler und sagt, na dann erzählen Sie mal. Das macht der Mandant dann natürlich. Und was weiß ich, der Streit um den Maschendrahtzaun zwischen den Gärten wird geschildert ab erster Spatenstich für das Haus oder ab Besichtigung unbebautes Grundstück.
Die lange Geschichte.
Ja, die Gartenfeste der letzten 15 Jahre werden nochmal durchgespielt, wer wann was gesagt hat. Nach 30 Minuten kriegst du als Anwalt hier so langsam so ein zitterndes Äderchen am Hals und hast Stress, weil nichts davon ist relevant für den Zaun, der jetzt ein Stück zu weit. Kann man auch übertragen.
Ne, und trotzdem hat er für den anderen, ne, also für den Mandanten, ist es ja wahnsinnig wichtig, weil der ja vor allen Dingen emotional 100% betroffen ist, der Anwalt ja zu 0%. Ja?
Ja, klar. Also das heißt, man gibt dem Mandanten natürlich erstmal ein gutes Gefühl, man hört ihm zu, das ist ja auch ganz wichtig. Nur das Problem ist, nichts davon ist relevant für den Fall.
Total.
Wie komme ich da wieder raus? Wie komme ich zum richtigen Filter? Wie kann ich den Mandanten ideal führen?
Na, da gibt's eine ganz einfache Frage. Die sage ich jetzt erstmal und dann, wie ich sie stellen würde in dem Fall. Was davon ist denn jetzt wichtig für mich? Also, das lenkt wie so ein Spotlight, wie so eine Taschenlampe, ja, sofort den anderen Moment mal, krass, was kann er denn jetzt gebrauchen? Was kann sie denn jetzt von mir gebrauchen? In so ein Filter rein. Und das darfst du natürlich anmoderieren. Am besten mit Verständnis. Also sowas wie, ich möchte mal gerade, das würde ich immer machen. Ich würde immer sagen, wenn ich unterbreche, nie einfach unterbrechen. Das ist der Oberfauxpas. Sondern immer sagen, ich möchte da mal ganz bewusst dazwischen gehen. Oder da möchte ich jetzt mal ganz bewusst unterbrechen. Das wirklich benennen. Und dann sagen, ich verstehe total, dass sie das emotional belastet. Meine Frage ist, was davon ist denn jetzt wichtig für unseren Fall? Und vielleicht noch als nachträglicher Satz, damit ich sie gut vertreten kann. Weil das ist ja ein Verben, guck mal, ich bin ja für dich da, jetzt gib mir mal was, damit ich für dich auch loslegen kann.
Finde ich, weil du gerade sagst, damit ich sie gut vertreten kann, fällt mir ein, ich saß gestern mit Ines, liebe Grüße an Ines, das ist eine Referendarin, saß ich beim Japaner und wir haben da auch einen Podcast aufgezeichnet. Und da habe ich so freudig erzählt, dass ich heute mit dir aufzeichne und habe ihr auch die Karten gezeigt und habe ihr so ein paar meiner Lieblingskarten auch vorgelesen. Und die war tatsächlich dabei, die du jetzt rausgepickt hast. Und dann sag ich zu ihr, und das Tolle ist, die kannst du ja immer einsetzen, diese Frage.
Immer.
Weil das kennst du ja auch privat. Und dann habe ich das Beispiel rausgepickt und habe gesagt, jetzt stell dir mal vor, deine Freundin oder eine Bekannte kommt, möchte eigentlich Unterstützung von dir, ist aber auch gerade wütend über irgendwas, will einen Rat.
Ja.
Und dann blubbert sie dich zu, auch mit dem ganzen Sachverhalt, weil sie das halt einmal loswerden will und sagt, da passt das doch hervorragend. Und dann sagt Ines, ja, aber wenn das eine Freundin ist, also finde ich schwierig. Was davon ist wichtig für mich? Das klingt ja jetzt so, als würde es mich nicht interessieren. Und dann habe ich gesagt, na, du kannst es ja in deinen Worten formulieren. Die Frage ist ja flexibel. Du kannst sie ja deinem Style anpassen. Und dann meinte ich, würdest du nicht vielleicht mit der Frage leben können, zu sagen, was davon ist denn jetzt wichtig, damit ich dich unterstützen kann? Also es war genau das,
was helfen kann.
Helfen kann. Oder?
Ja, ich würde die gar nicht benutzen in dem Fall, in so einem emotionalen Fall. Ich würde die immer, also privat, persönlich, ne? Ich würde sie einfach verwenden, wenn ich merke, ich werde ungeduldig, ne? Dass jemand, also Zeitdiebe einfach, ne? Ich hatte da ja im Buch, glaube ich, dieses Beispiel mit dem Päckchen, ne? Kannst du mir das Päckchen holen beim Nachbarn und dann kommt da die
Endlos-Geschichte
vom 4. bis zum 19. Stock im Aufgang C und 2 und 18. Und ich dachte, was ist denn jetzt wichtig für mich? Ach, das war gar nicht unser Päckchen. Ach so, okay, thank you for nothing. Das hätte mir gereicht. Ich brauche jetzt nicht den Geburtskanal des Briefträgers dazu auch noch. Weißt du, wie der da durchgerutscht ist. Also das würde ich bei, wenn man ungeduldig wird, machen, weil Zeitdiebe, wenn es wirklich Zeitdiebe sind, dann darf man die ja irgendwie auch entlarven. In dem Fall jetzt mit dem Mandanten ist ja kein Zeitdieb. Schon auch, aber du willst deinen Job ja machen. Kannst du nicht, wenn du nicht weißt, worum es geht. Und deswegen willst du die Sache vorantreiben. Bei einer Freundin würde ich jetzt zumindest, ich stelle mir jetzt vor, die Alex ist hier, würde ich jetzt nicht vorantreiben wollen, ihre Geschichte, weil die mag ich ja und ich weiß, die muss ich jetzt leer plappern, damit sie ihre Verzweiflung oder ihre Fragen oder was der Kugel, ihre Wut los wird. Und dann, wenn das so leer gesprudelt ist, der Springbrunnen, dann würde ich sagen, um worum geht's jetzt wirklich? Oder, und angenommen, das wäre jetzt alles egal, was ist das Bonbon darin? Was nimmst du für dich jetzt mit? Es liegt ja irgendwas verborgen, irgendein Schatz. Was ist denn das jetzt? Oder, was auch immer, da würde ich dann emotionale Fragen einfach stellen, weißt du? In dem Fall würde ich dieser Ines, die ich nicht kenne, hallo Ines, eher zustimmen, würde ich nicht machen mit einer Freundin. Nee.
Oh, da wird Ines sich freuen.
Ja, ich weiß nicht, du findest es ja gut. Ich finde ja immer, wer fühlt, hat recht. Wenn du dich wohl fühlst und du kennst ja deine Freundinnen und du sagst, ich kann das jetzt machen, vielleicht brauchst du einfach einen Satz vorne, weißt du, Steffi, wenn du sagst, du, ich möchte dir wahnsinnig gerne helfen. Ich frage mich gerade, was dafür ist denn jetzt wichtig für mich? So, vielleicht lieber anmoderieren. Dann kann ich es mir auch vorstellen. Aber ich finde, es gibt deutlich bessere Fragen, wie man das hinkriegen kann.
Aber stimmt, ich habe mein Umfeld gut trainiert. Ich bin verstanden als sehr, sehr direkt und ergebnisorientiert.
Ja,
und das ist tatsächlich kein Desinteresse. Aber wenn jemand meine Hilfe möchte und ich weiß nach 20 Minuten immer noch gar nicht, wozu ich jetzt einen Rat geben soll, glaube ich, würde das doch sehr meinem Naturell entsprechen. Und ich glaube, mein engstes Umfeld hat schon genug Pflaster geklebt. Die kennen das schon von.
Ja, wenn da einer kommt und sagt, ich will einen Rat, ist ja auch was anderes. Aber wenn jetzt einer, du ahnst nicht, was passiert ist, da hat ja gar keiner um Rat gebeten. Also ich habe einen Freund, dass ich ihm überhaupt irgendeinen Rat gebe. Da heißt es ganz oft, ich habe dich gar nicht um Rat gefragt. Ich so, okay, alles klar. Berufskrankheit, ne? Ich gehe natürlich wie du auch sofort ins Ziel.
Ja, so ist es. Wieder was dazugelernt. Aber zurück zu dem Fall. Mit dem Nachbarnstreit. Es kristallisiert sich durch die Nachfrage und das Zuhören langsam heraus. Mhm. Ich glaube, das geht gar nicht so richtig um den Zaun, sondern es geht um einen Streit zwischen ehemals besten Freunden. Mhm. Ja, da sind auch rechtliche Ansprüche, stehen da im Raum. Vielleicht ist wirklich der Zaun nicht so Grundstücksgrenze, pipapo. Aber wie so oft ist das rechtliche Problem eher das kleinere und das menschliche Problem ist weitaus größer. Klar ist auch, beide werden wohl Nachbarn bleiben. Keiner will sein Haus verkaufen.
Mm.
Das heißt, ich möchte dem Mandanten gern klar machen oder ihn selbst erkennen lassen. Mm. Die Wahrheit, auch die Ansprüche liegen vielleicht irgendwo in der Mitte. Es ist nicht alles Schuld des Nachbarn, nicht alles seine Schuld. Beide Seiten haben Anteil. Wie kann ich die Tür zum Hinterfragen, zur Erkenntnis vorsichtig ein wenig aufstoßen, um den Fokus des Mandanten weg von diesem Streit an sich, weg vom Nachbarn allein, vielleicht auch ein bisschen auf sich selbst zu lenken.
Ja, also ich würde erstmal fragen, worum es überhaupt geht. Also, worum geht es Ihnen denn wirklich? Dass Sie Recht bekommen? Oder dass der Streit aufhört? Oder dass die Freundschaft wieder da ist? Das sind jetzt schon drei große Fälle. Man kann auch eine Alternativfrage nur mit zweien machen, das ist einfacher zu antworten, ne? Also, dass sie Recht bekommen oder dass der Streit möglichst schnell aufhört. Das ist ja ganz wichtig für einen Anwalt. Also, ne, Vergleich geht schneller als 7 Jahre Klagen. Auch logisch. 7 Jahre Klagen kostet mehr Geld, dauert länger, kostet Nerven vor allen Dingen. Wollen Sie das? Also, da darf man ja ganz genau rauskriegen, wo der andere eigentlich steht und was eigentlich das Ziel der Veranstaltung sein soll. Mir hat mein Anwalt gesagt, habe ich das allererste Kartenset meines Lebens gemacht. Das ist so schön, das heißt Nice Advice. Und das wurde so ich weiß gar nicht, wie kann man eigentlich 11 Fehler als Druckerei in so ein Kartenset reinbauen? Antwort, es hat geklappt. Und das war so irre. Ich habe mich gar nicht mehr eingekriegt. Natürlich wollte ich das nicht zahlen. Und natürlich habe ich es auch nicht gezahlt. Ich wollte, dass sie es neu drucken. Und die wollten es nicht. Also haben sie eine einstweilige Verfügung tatsächlich erlassen. Das Ding gebunkert. Ich konnte mein eigenes Kartenset nicht bekommen. Der Anwalt hat dann zu mir gesagt, dem ich immer wieder erklären wollte, dass ich doch recht habe. Hier, gucken Sie mal, das sind die 11 Fehler. Der hat fast amüsiert und auch ganz baff gesagt, aber Frau Kuschig, Sie kriegen doch nicht recht, nur weil Sie im Recht sind. Und ich, what? Ja, das darf man mal, das ist für einen Anwalt sowas von klar und für meinen Mandanten sowas von unklar. Wir sind ja alle total unprofessionell. Wir kommen ja alle nicht aus diesem Leben. Der eine hat einen Kiosk, die andere ist Sängerin, ich bin Coach, ja. Wir haben doch gar nichts damit zu tun. Das ist ja ein Ausnahmezustand, wenn wir mal beim Anwalt sind. Die meisten sind da klar, hoffentlich nie in ihrem Leben. Das muss man jemandem mal sagen. Nur weil sie Recht haben, kriegen sie ja noch lange nicht Recht. So, das muss man erstmal kapieren. Und wenn man das kapiert hat, das muss man nachfragen. Also glauben Sie, Frau Kuschig, dass Sie Recht kriegen, weil Sie Recht haben? Hätte ich gesagt, ja, na klar. Und dann hätte er gesagt, nee, willkommen in Deutschland. Dem Land der Vergleiche wird nicht passieren. Das kann ich den Zahn gar nicht Ihnen mal ziehen. Das hat er relativ schnell gesagt. Das war eine völlig neue Welt für mich, die da aufging. Gott sei Dank hat er gefragt. Ja?
Ja.
Also Fragen sind ja deswegen so wichtig, weil der andere dann ja natürlich auf eine Antwort kommt. Und in dem Fall würde ich auch mal allen Menschen, die zum Ziel kommen wollen, egal in welchem Beruf, oder Müttern oder Vätern mit ihren Kindern, eine Skala-Frage sehr ans Herz legen. Also, dass man mal weiß, zum Beispiel auf einer Skala von 0 bis 10, ja, wenn 0 jetzt X ist und 10 Y, wo stehst du da gerade? In dem Fall würde ich sagen, vielleicht um die Bereitschaft für einen Vergleich zu testen, ne? Auf einer Skala von 0 bis 10, wo stehen sie da gerade? Wenn 0 bedeutet auf gar keinen Fall ein Vergleich und 10, yippie, wo ich bin, ist vorne. Und wenn man dann hört 6 oder so oder 7, weiß ich nicht, oder 1, dann kann man ja sagen, okay, was bräuchten Sie denn jetzt, um auf eine 8 zu kommen oder auf eine 10 zu kommen? Was müsste denn passieren? Was müsste ich denn machen für Sie? Was müssten Sie denn vielleicht sein lassen, um dahin zu kommen? Also wieder eine Frage als Anschluss. Man muss nicht so viel reden. Wir neigen alle dazu, permanent zu reden, also was zu sagen, einen Beitrag zu liefern. Nee, frag mal lieber, dann bringt der andere den Beitrag und dann hast du ja wieder ein Plateau, auf das du dich draufsetzen kannst, um die nächste Frage zu stellen.
Ja. Welche Frage mir da noch eingefallen ist, wenn man merkt, so der Mandant ist so sehr drauf fokussiert auf die Schuld des anderen und guckt gar nicht mal selber bei sich nach und verstrickt sich da immer, läuft im Kreis gedanklich. Mir ist noch die Frage eingefallen, was ist es dir wert, dein Problem zu behalten?
Ja, sehr gute Frage.
Ja, fand ich auch. Die ist von dir.
Ja, ich weiß, klang das eben so, als würde ich es mir heimlich notieren, um sie selbst zu notieren.
Ja, ehrlich gesagt.
Nee, ich weiß, dass die von mir ist. Ich war nur gerade so beeindruckt, dass sie dir eingefallen ist. Ja, das ist eine tolle Frage. Was ist es dir wert, dein Problem zu behalten? Generell mag ich ja paradoxe Fragen auch, ne? Wie könntest du dein Problem verschlimmern? Es ist manchmal ganz schön, über das Problem zu reden, weil wir dann, der andere, der diese Frage hört, ja so einen Irritationsmoment hat, so mit, hä? Weil in der Regel reden wir ja über Ziele, über Lösungen, wie können wir das jetzt klären, ne? Aber wenn du fragst, ja, was ist dir denn wert, das Problem zu behalten, den Streit zu behalten, ja, den Rechtsstreit möglichst lange zu behalten, das ist ja so irre, diese Frage, was die auslöst in dem Kopf von dem Mandanten, dass er dann natürlich merkt, ja, hab ich sie denn noch alle? Sag mal, Quatsch, ich will doch, dass das aufhört. Und das ist halt das Tolle, Steffi, das hast du vorhin schon gesagt, es ist ja viel toller, wenn der Mensch, mit dem wir reden, selbst darauf kommt. Ja, wenn er drauf kommt, wenn sie drauf kommt, ja, bin ich denn verrückt? Ich will jetzt, dass das aufhört. Dann ist es ja überhaupt erst was wert.
Und deswegen finde ich, diese Frage mag ich sehr. Was ist es dir wert, dein Problem zu behalten? Weil die ist ein Allrounder. Die kannst du ja immer stellen, wenn jemand immer gefangen ist im Aber und Weil und sich um sich selbst dreht. Also das ist ja nicht jetzt nur auf dem Mandantengespräch, sondern das ist ja...
Nein.
Kannst du alle Nase lang. Ja.
Das kannst du dich vor allen Dingen mal selbst fragen. Das ist ein super Selbstgespräch. Was ist es mir wert, das Problem zu behalten? Was habe ich denn davon, jetzt noch 17 Jahre drüber nachzudenken, wie doof die letzte E-Mail war? Ja, also wir können ja auch mal dazwischen gehen und mal die Kontrolle übernehmen, weil Kontrolle ja immer Freiheit bringt. Ja, wenn ich Kontrolle über meine Gedanken habe, wenn ich zum Beispiel, ich beim Duschen, bin so ein Typ beim Duschen, da fällt mir ja die Weltrettung ein, ja, da fällt mir alles ein. Und dann merke ich, heute Morgen ging das so, dann merke ich, sag mal, ich dusche hier. Könnt ihr mal aufhören, permanent dazwischen zu quatschen, also ihr Gedanken. Und dann dachte ich, wenn jetzt jemand ständig, meine Kinder, mein Freund, alle hier ständig die Tür aufreißen würden zum Bad. Und hey, ich habe da nochmal eine Frage, da würde ich doch jeden rausschmeißen, da würde ich sagen, sag mal, ich dusche. Wieso erlauben wir das dann unseren Gedanken? Ja, die dürfen wir wirklich behandeln wie Störenfriede, die uns jetzt hier bitte dazwischen funken und sagen, nee, du, wir haben eine Verabredung 10 Uhr, wenn ich im Auto sitze, auf dem Weg zum Physiotherapeuten, dann nehme ich mich diesem Thema an, vorher nicht, zum Beispiel. Das finde ich ganz wichtig, dass wir da einfach mal sehr viel Selbstführung übernehmen. Und was, als du eben über Anwälte nochmal gesprochen hast, dachte ich, eigentlich ist das ja auch so ein Beruf. Jetzt mal ganz im Ernst, das ist ja so eine Mischung aus Psychotherapeut, Analyst und Reiseleiter.
Ja.
Ja. Man begleitet ja diese Reise. So, links sehen Sie Akropolis, rechts mich. Also es wird ja ständig erklärt, so ist es jetzt hier. Dann ist der ja total analytisch da. Klack, 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 klack. Ich verstehe gar nicht, wie man überhaupt diese Verträge alle verstehen kann. Ich bin ja sowas von draußen. Und dann bist du halt so im besten Fall wie auch eine Friseurin oder so ein Psychotherapeut, indem du halt verstehst, okay, alles klar, das muss er jetzt sagen, weil und so.
Das trifft ziemlich gut. So würde ich auch eine richtig gute Kollegin, einen richtig guten Kollegen beschreiben. Es ist schwer, das alles zu beherrschen. Das sind alles verschiedene Fähigkeiten und der richtig gute Anwalt, die richtig gute Anwältin kann all das. Ich bin gerade so ein bisschen an dem Duschbild hängen geblieben. Da hatte ich gleich die beiden Buchstaben. DD, du bist auch ein Duschdenker.
Ja, bin totaler Duschdenker. Und Duschsängerin auch, DS. Niemand singt ja so begeistert wie ich. Ich glaub's ja gar nicht, wie ich klinge. Man könnte mich in der Carnegie Hall buchen. Da bin ich fest überzeugt, bis das Wasser wieder aus ist. Und dann denke ich, ach so, war doch nicht so gut.
Find ich großartig. Und ich suche immer noch nach einer Lösung. Weil ich bin auch ein wirklich ambitionierter, begabter Duschdenker.
Ja.
Aber ich schaff's häufig nicht, diese brillanten Gedanken bis zum Ende des Duschvorgangs zu behalten. Also bis ich dann am Schreibtisch sitze, sie notieren will, sind sie häufig wieder weg.
Das da kann ich dir sofort sagen, aber ich mache das ganz anders. Mein Handy ist da, du weißt ja. Also ich weiß nicht, wie es bei anderen Handys ist, aber iPhone kannst du ja in die Badewanne werfen und weiter telefonieren. Das kann ganz nah da liegen und dann gehe ich auf Klack, Aufnahme, Sprachmemo und spreche mir entweder eine WhatsApp drauf oder eine Sprachmemo. Und dann muss noch nicht mal duschen unterbrechen. Also ich mache alles mit Sprachmemos. Wenn ich da schreiben würde, da würde ich zu nichts kommen, weil ich bin auch ein AD, also ein Autodenkerin. Das ist mit Sprachmemos natürlich super.
Oh mein Gott, Karin, das werde ich jetzt gleich hinter die Löffel schreiben. Oder ich habe gerade eine neue Apple Watch, mit der könnte ich tauchen. Ich weiß, die brauche ich. Ich tauche nicht. Aber ich werde die jetzt zum Duschen
jetzt
tragen.
Jetzt schon.
Deep Dive, sozusagen.
Du kannst ja auch Alexa über die Duschgeräusche hinweg anrufen. Dann stellst du die halt dahin und sagst, Alexa, notieren, zack. Dann hast du es auch. Kannst weiter duschen.
Gut, dass wir heute gesprochen haben, Karin. Das wird
haben wir das auch geklärt, ne?
Wird mich weit voranbringen.
Hallo Deutschland.
Wo ich nochmal einhaken wollte, weil du vorhin diese wunderschöne Skala-Frage, die finde ich auch richtig gut. Und da hattest du ja schon aufgegriffen, auf einer Skala von 0 bis 10, wie vergleichsbereit wären sie?
Ja.
Und da ist mir sofort eine andere Frage von dir eingefallen. Gesetzt den Fall, der Mandant sagt, niemals, niemals nachgeben, ich flipp aus, auf gar keinen Fall, nicht einen Millimeter, aus Prinzip nicht, so wie der mich behandelt hat. Nein, nein, nein. Mhm. Ich bin aber der Meinung, das wäre doch ein Fall, der ganz gut geeignet ist. Wie kriege ich den Fokus von diesem niemals, mit Inbrunst, niemals, wie kriege ich den Fokus mit einer klugen Frage weg?
Da würde ich gerade mal nichts fragen, glaube ich. Da würde ich sagen, okay, dann gehen wir kurz die Konsequenzen durch. Ja, also das und das und das und das könnte 7 Jahre dauern, könnte so und so viel kosten, könnte ihr, sie haben keine Rechtsschutzversicherung, ich darf ihnen Rechnungen stellen, ich rechne übrigens im, weiß ich nicht, 10-Minuten-Takt ab, klack, klack, klack. Bei meinem letzten Mandanten, der auch so überzeugt war, dass er das nicht möchte, hat das so und so viel ergeben, möchten Sie das? Jetzt kommen die Fragen, sind Sie bereit, das zu zahlen? Ist es Ihnen das wert? Möchten Sie so viel Zeit und Energie investieren? So, ja, ist es Ihnen das Problem wert? Wirklich. Dann, wenn Sie das sagen, wenn Sie da jetzt 25.000 Euro ausgeben wollen, dann ist es super. Dann haben wir das geklärt. Dann stelle ich mich auf einen jahrelangen Dings ein. Ja. Das ist ja. Dann möchte ich mal den sagen, der sehen, der sagt, ja genau, 27 Jahre soll das dauern. Also man darf halt, weil der Anwalt weiß es, ich weiß es nicht, habe keine Ahnung, sagen, okay, dass ich bin ja Reiseleiter, ja, ich bin jetzt Reiseleiterin, da lang könnte es gehen oder da lang. Mit dem Rad dauert 7 Tage, mit dem Auto 2 Stunden. Wie wollen Sie weiter hoppeln?
Zu Ihrer Rechten sehen Sie das Kostenrisiko in Höhe von 50.000 Euro.
Ja, man darf ja aufklären. Also ich weiß jetzt, ich kenne 4 oder 5 Anwälte, glaube ich, eine Frau, 4 Männer. Alle von denen haben mittlerweile eine Zusatzausbildung als Coach oder als Mediatorin. Also ist das so? Also erkenne ich jetzt nur die Ausnahmen oder ist das auch dein Gefühl eigentlich, dass jetzt so, also generell wird ja jeder Zweite im Land gerade Coach, aber gerade in dem Beruf habe ich den Eindruck, Mediator ist ja auch eine besonders gute Idee, ne?
Das ist eine fantastische Idee. Das macht nicht die Mehrzahl, würde ich sagen. Aber ich kenne auch einige, die eine Zusatzausbildung haben, Mediation. Und ich glaube schon, dass dir das nochmal Skills mit auf den Weg gibt, die unendlich wertvoll sind, weil du so ein bisschen mehr drauf getrimmt bist, vermittelnd einzuschreiten. Dass so ein bisschen mehr den Blick auch auf die andere Perspektive. Du bist natürlich immer Parteivertreter, sei entweder bist du Mediator oder du bist als Anwalt tätig. Aber ich glaube, du wirst so ein bisschen sensibilisiert, wie wichtig außergerichtliche Schlichtung eben auch sein kann für Befriedung. Also da gehen die Mandanten ja häufig super zufrieden raus, wenn du sie mitwirken lässt, wenn du eine vermittelnde Sicht, das große Ganze zeigst.
Das können wir ja auch gleich mal auf alle anderen Menschen ausweiten. Also zum Beispiel Eltern mit ihrem Kind oder Nachbarn ohne Anwalt oder die Kollegin in der Teeküche. Das ist ja überall so. Ne? Will ich jetzt weiter Stress? Oder will ich das klären? Das ist ja generell eine gute Idee, das erstmal zu wissen für sich. Und dann ist es, glaube ich, für jemanden, der schlichten will, egal wer das dann ist, in deinem Fall ein Anwalt, auch wichtig, immer beide, wie soll ich sagen, Energien sozusagen zu benennen. Also ich verstehe dich menschlich total und, ja, nicht aber, und jetzt sage ich dir mal, was das dummerweise, wie das dummerweise in unserem Rechtssystem funktioniert. Ja, ich verstehe Sie auf jeden Fall. Und jetzt lassen Sie uns mal gucken, wie das faktisch aussehen wird. Ja, diese beiden, also weil das ist ja ein sehr sachlicher Beruf, wie Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, sehr sachlich. Man hat es mit Fakten auch zu tun. Und dann ist es aber ja auch wieder eine Auslegungssache, Interpretation, denen, ne, Wahrheit ist dehnbar. Und du hast mit Menschen zu tun, also Faktor Mensch ist immer völlig unberechenbar. Da darf man auf jeden Fall Verständnis zeigen. Wenn das fehlt, also boah, wenn jemand nicht sagen kann, ich verstehe Sie, ganz falscher Beruf, bitte sofort sein lassen.
Das muss man auf jeden Fall mitbringen. Und ich glaube auch die Fähigkeit, Dinge verständlich rüberzubringen, weil es ist natürlich extrem schwierig. Du bist in einer Situation, wie du es vorhin geschildert hast. Für dich ist völlig klar, da sind 11 Fehler in den Karten.
Ja.
Wenn du aber nicht nachweisen kannst, an welcher Stelle wer die quasi verschuldet hat, ist es halt schon wieder schwierig. Also es ist oft im Recht eine Frage der Belegbarkeit und Beweisbarkeit.
Das war sogar belegt, aber jetzt kommt dieses furchtbare Wort Zumutbarkeit. Ja, so die Verhältnismäßigkeit der Mittel und so, oh, und wer ist denn das? Das ist ja eine reine Interpretationsmasse. Ja, da kannst du ja so oder so, deswegen sage ich, es ja dehnbar alles, ne?
Genau.
Also, Mann, Mann, Mann. Also ganz interessantes Thema. Ich könnte diesen Beruf ja keine Sekunde, ich würde verrückt werden. Ich weiß gar nicht, wer das. Allein wegen dieser Verträge, ich habe ja so viele Verträge unterschrieben in den letzten Jahren. Bücher, Kartensets, weiß ich nicht, 1000 Verträge. Das ist ja irre. Gibt's denn noch 17 Seiten? Ernsthaft? Und ich darf dir sagen, ich habe mich für absoluten Embryo gehalten in diesem Vertragswesen, aber ich habe immer 4 bis 10 Sachen gefunden, wo ich gedacht habe, das muss aber rein oder anders und warum steht es da? Ja, also es lohnt sich, ja, es lohnt sich wirklich, das mal durchzulesen.
Ja, aber ich, und jetzt, aber die, meine Lauscherinnen und Lauscher wissen das schon, ich meine, ich bin ja nun Anwältin, aber ich hasse Verträge. Ich bin halt eher, ja, ich mag Strafrecht. Das finde ich irgendwie, aber so Vertragswesen ist für mich auch, es ist
ja,
furchtbar
gut, aber du hast
langweilig.
Ja Verträge mit deinen Mandanten, also oder mit irgendwem anderen. Du hast
ja, aber
Verträge.
Die sind überschaubar. Das sind jetzt nicht 50 Seiten Lizenzverträge. Also das ist überschaubar. Ich finde Verträge auch wahnsinnig langweilig und anstrengend.
Das ja, da bin ich ja beruhigt.
Ja, also das ist naturgemäß so, glaube ich, für die meisten Menschen. Nochmal zurück zu dem Thema Vergleiche. Ich habe vorhin noch an eine Frage gedacht, wenn so komplett die Mauer zu ist, ist es natürlich schwierig. Aber wenn man das Gefühl hat, die ist so ein bisschen offen oder es war eher so eine reflexartige Ablehnung, ist mir noch was eingefallen, was auch super alltagstauglich ist für ganz viele Situationen. Und zwar deine Frage, unter welchen Umständen sind sie bereit, Ja zu sagen?
Na, das ist ja überhaupt die beste Frage. Deswegen sitzt die auch auf 1, also Kapitel 1, ne? Das war für mich klar, das muss ja damit losgehen, weil sie so spitz ist, diese Frage. Wenn du Nein hast und auch nur eine Millisekunde möglich ist, dass es doch noch ein Ja wird, dann ist das die Frage der Wahl. Zu, ich würde sagen, 90%, schätze ich mal, kriegst du auf ein Nein dann doch noch ein Ja hin. Unter welchen Umständen sind sie bereit? Im Grunde ist da ein Doch-Ja zu sagen, denn du hattest davor schon ein Nein, sonst hättest du die Frage nie gestellt. Die blendet halt alles aus, links und rechts. Die blendet ja alle Einwände aus. Völlig einwandslos gehen wir nur auf 1, das Ziel, und beleuchten diesen Weg. Wie kann er doch gelingen, dieser Weg? Und ich glaube, allen meiner Klienten hat er ein Ja beschert. Ja, jetzt fällt mir einer ein, einem nicht, was auch super war, weil dann weiß er ja, woran er ist. Diese Frage bringt also, sagen wir mal, auf jeden Fall zu 100% Klarheit. Vielleicht zu 10% hast Nein, dann weißt du aber auch, ist so, Fakt, unumstößlich. Und die anderen 9 haben tatsächlich noch ein Jahr rausgekriegt. Also das ist doch super.
Ja, ich finde die Frage psychologisch so wahnsinnig stark, weil in der Sekunde, wo du das Nein bekommst, ist ja dein Gegenüber gedanklich bei dem Nein.
Ja.
Und durch diese Frage löscht du das Nein so ein Stück weit aus dem Fokus, sondern und lenkst den Spot komplett aufs Ja.
Ja, nicht ein Stück weit, komplett. Es ist weg, es ist verschwunden.
Finde ich unglaublich. Und die hätte ich zum Beispiel, ist nicht passiert, war nicht nötig, aber hätte mir zum Beispiel Frau Kuschig gesagt, nee, kein Interesse an diesem Podcast im Moment, hätte ich nachgefragt. Mhm. Ja, unter welchen Umständen? Finde ich super gut. Und die kannst du ja
bist
wirklich
du bereit,
auch
Ja zu sagen? Ja, haben mich übrigens einige Podcaster gefragt. Ja, ich habe schon gehört, du willst nicht viel und dein einziger Plan, 26 ist kein Plan zu haben. Das habe ich ja rausgegeben. Ich traue mich mal trotzdem. Ja, was, wenn ich mich trauen würde? Die zitieren mich ja ständig. Und dann kommt, unter welchen Umständen wärst du bereit, Ja zu sagen? Und dann sage ich, das ehrt dich total. Ich finde es großartig, dass du die Frage stellst. Die Antwort ist unter gar keinen. Ja, weil ich mir einfach so 100.000% sicher bin, was ich machen möchte in diesem Jahr und was nicht, um wieder in meine Mitte zu kommen, um in die Ruhe zu kommen, weil ganz ehrlich, Steffi, 4 Bücher in 4 Jahren und glaube 42 andere Produkte, also dass ich meinen Namen noch kenne, ist ein Wunder. Ich darf mich wirklich, wirklich hier sehr, sehr sammeln.
Ich hatte ja das große Glück, dass ich diese Frage nicht gebraucht habe. Von daher danke ich dir an der Stelle. Fühle ich mich gleich doppelt happy.
Ja, weil unsere Folge ja auch so super war, die wir gemacht haben, vor, ich weiß gar nicht wann, vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, oder? Die
22. Ja, 22. Ja,
siehst du mal, direkt beim ersten Buch haben wir das gemacht. Die steht immer noch auf meiner Webseite. Also das war einfach toll. Für mich ist es interessant, in eure Welt einzutauchen, um das mal von einer ganz anderen Warte aus zu betrachten, die ich ja freiwillig so nie eingenommen hätte. Ja, hätte ich dich nicht gekannt. Also das, da habe ich ja auch was davon, um die Ecke denken zu dürfen. Das ist ja super.
Ja, was ich so spannend daran finde, ist, dass man diese Fragen von dir, die wirklich für jede Lebenslage passen, nehmen kann und kann sie komplett auf eine berufliche Sparte branden. Ja. Das finde ich so spannend dran.
Und oder eben genau wirklich oft Erziehung, weil Führung, es geht ja um Selbstführung, bei ja. mir immer, zwangsweise. Und Führung ist ja überall, ne? Chefin, Mitarbeiter, Mutter, Sohn, egal. Also man führt ja so einiges, zum Beispiel Gespräche.
Und da fällt mir auch gleich noch eine Anschlusssituation an, jetzt weg aus diesem konkreten Mandat, sondern weil du gerade sagst,
ja.
im Arbeitsalltag, Kollegen, da hast du ja auch immer wieder Situationen, wo du eine bestimmte Erwartungshaltung hast zu Arbeitsteilung oder Ähnlichem. Und du sprichst es auch immer wieder an. Es funktioniert dann aber nicht. Genauso hast du diese Situation, und natürlich fällt mir die jetzt ein, zu Hause mit der Spülmaschine, mit der Wäsche. Und immer wieder sprichst du die an. Und ich fand das Beispiel so zauberhaft. Und ich hätte auch da jetzt nicht sofort eine Idee gehabt, wie zurich ich das fest? Weil die meisten Menschen neigen dazu, dann immer wieder zu sagen, wir haben doch besprochen, kannst du bitte? Ich hab's dir schon tausendmal gesagt, kannst ja. du bitte? Ja. Oder im Büro würde man sagen, ich habe sie doch schon mehrfach gebeten, könnten
ja,
sie
darauf
bitte.
Hingewiesen.
Ja.
Genau,
also, das klappt nicht.
Das klappt gar nicht, weil es ja mehrfach nicht ankam und tausendmal eben überhört wurde. Also jeder, der anfängt zu sagen, der sich selbst sagen hört, ich habe dir doch schon 100-mal gesagt, muss eigentlich sofort aufhören zu sprechen und die Schlussfolgerung daraus ziehen, es wurde 100-mal nicht gehört. Also ist doch eine super Idee, wenn wir es vielleicht diesmal anders sagen. Weil wer rennt denn schon mit dem leeren Pilzkorb durch den Wald, von dem er weiß, dass da kein Pilz ist? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Insofern müssen wir ja andere Formulierungen finden, anderen Zugang finden, weil es ja bisher nicht geklappt hat. Aber wir sind ja wahnsinnig stur und resistent, wenn wir finden, ich habe aber doch recht. Ja, und der andere hört es trotzdem nicht. Bringt also nichts. Also da muss ja die Einigungsfrage kommen. Also können wir uns darauf einigen, dass? Das ist ja total wichtig da. Die habe ich, glaube ich, ganz am Anfang mal genannt als spitze Frage. Da gab es ja sogar eine Geschichte bei der Spülmaschine aus dem ersten 50-Sätze-Buch, wo eine Klientin felsenfest hätte schwören können, ja, das brauche ich meinen Mann gar nicht fragen, der räumt ja nie die Spülmaschine ein. Aber wenn ich dem jetzt die Frage stelle, können wir uns darauf einigen, dass du das machst, sagt er natürlich ja. Und ich dachte, what? Dream on. Was ist los? Da wohnt aber jemand mit Mickey Maus und Schneewittchen in einem Haus. Das wird nicht passieren. Dieser Mann wird Nein sagen. Er wird auf jeden Fall Nein sagen. Dachte ich, habe ich natürlich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn das so ist, dann kostet die Frage ja umso weniger. Ich schlage Ihnen vor, stellen Sie sie mal. Ich glaube, Sie werden überrascht sein. Und der Mann hat Nein gesagt. Natürlich hat er Nein gesagt. Können wir uns darauf einigen, dass du die Spülmaschine auch ausräumst? Nein, habe ich keine Lust draus. Mir zu anstrengend, hat er gesagt. Ja, und dann hast du mal eine neue Grundlage, weil jetzt können wir mal reden. Jetzt wissen wir ja endlich, woran es liegt. Ja, da war keine Lust dazu.
Ja, und damit hast du gleich eine lebensentscheidende Frage, finde ich, ehrlich
gesagt.
In
dem Fall schon, wenn die beiden sind mittlerweile tatsächlich geschieden. Möchte ich jetzt aber nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Weil im Endeffekt, sie hat sich ja damit einen Gefallen getan, schnell rauszukriegen, woran man ist. Also schnell Klarheit finden ist ja immer gut, weil das das Gegenteil von langer Leiden ist.
Ja, das denke ich auch. Aber das fand ich auch... Das fand ich ein krasses Beispiel, wirklich.
Was jetzt mit der...
Mit der Spülmaschine und dem Nein können wir uns darauf einigen, dass du auch die Spülmaschine... Nein.
Ja, weil die Frage ist deswegen so gut, nicht weil es darauf auch Nein geben könnte, sondern in dem Fall war es deshalb gut. Aber wenn es auch ein Ja gibt, merkt die andere Person beim Ja sagen, Mist, jetzt zählt's. Jetzt geht's Richtung Vertrag. Jetzt habe ich hier was unterschrieben quasi, jetzt habe ich hier meine Häkchen gesetzt, ja, ich darf ein Newsletter kriegen, ja, sozusagen. Und dann, das ist das, da machst du den Sack zu, wenn dann die Frau oder Mann, der zuerst gesagt hat, können wir uns darauf einigen, dann sagt, okay, dann nehme ich dich jetzt beim Wort.
Ja.
Dann ist es ein Deal quasi.
Und ich glaube, wenn man sich das mal so, also wirklich durchdenkt, merkst du auch, was es für einen Unterschied macht, ob du sagst, ich habe dich schon tausendmal gebeten, bitte mach das auch. Hast du mich gehört oder was auch immer? Ne? Oder man sagt ja einfach nur, ich habe es dir tausendmal gesagt, mach bitte. Es ist eine Aufforderung. Da kommt im schlimmsten Fall gar keine Reaktion oder ein Brummeln. Wenn du aber sagst, können wir uns darauf einigen, dass, und du bekommst das ja, das ist wirklich wie der Blutschwur, fast. Ja, also, da, ne? Also du weißt, was ich meine, Hand drauf. Ne?
Ja, das ist ja. Old Shatterhand ist
habe ich auch gerade gedacht.
Sein Bruder.
Genau.
Die haben doch mit einer dritten Person geredet von sich selbst. Winnetou ist traurig.
Winnetou ist traurig, ja. In dem Fall ist Winnetou dann happy wegen der Spülmaschine. Fand ich sehr in sich schlüssig, habe ich mir gleich hinter die Löffel geschrieben.
Ja, und ich auch hab, wirklich mit dem Zusatz, Steffi, ne? Gut, dann
ja,
nehme
genau.
ich dich jetzt beim Wort.
Dann nehme ich dich jetzt beim Wort.
Ja.
Finde ich fantastisch, lässt sich in so vielen Situationen anwenden. Jetzt zum Schluss für den ersten Baustein, weil wir verquatschen uns, aber es war irgendwie ja klar.
Oh,
war
ja. Ja, okay.
Wir schaffen das alles. Für die Kolleginnen und Kollegen da draußen. Mhm. Nee, ich revidiere. Für die Kolleginnen da draußen. Noch ein ganz wichtiges Thema, Kosten. Anwälte sind auch immer Unternehmer. Und es gibt, das zur Erklärung für alle, die da jetzt nicht so drin sind, es gibt das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, da kann ich also gesetzliche Gebühren abrechnen. Ich kann aber auch Stundensätze vereinbaren. So wie ein Coach dann auch einen Stundensatz oder pauschal oder wie auch immer. Ich kann als Anwältin Stundensätze vereinbaren. Fun Fact, Anwältinnen sind da immer extrem zurückhaltend. Stundensätze immer viel niedriger als die der männlichen Kollegen, trotz gleicher oder vielleicht sogar besserer Qualifikation. Und dann hast du auch immer wieder Situationen on top, Verwunderung von Mandanten, dass ja zum Beispiel ein telefonischer Rat im Mandat Geld kostet oder eine Auskunft per Mail. Oder wenn ja der Anwalt einen Sachverhalt beurteilt und kommt zu dem Ergebnis, keine Aussicht auf Erfolg, dann kommt gelegentlich sowas wie, ja, aber wir machen ja jetzt nichts, warum kostet das dein Geld? Dann gehen sie los, die Diskussion. Und ich glaube, da gibt es eine Frage, die man sich vielleicht selbst stellen sollte. Und vielleicht fällt dir noch eine ein, die ich den Mandanten stellen könnte, wenn die in Zweifel ziehen, dass meine Zeit am Telefon Geld kostet.
Ja, also das ist zunächst mal eine Frage der Auftragsklärung. Da hat ja jemand versäumt, sein Businessmodell darzustellen. Das würde mir nie passieren, dass irgendwer überrascht ist, was ich koste, weil ich das vorher völlig transparent kommuniziere. Und das ist Auftragsklärung. Ganz, ganz klar. Ne? Also das darf ja proaktiv von der Anwältin angesprochen werden. Nicht erst auf Nachfrage, ist viel zu spät. Ja. Weil Vertrag kommt von Vertragen. Mach doch vorher einen Vertrag. Kann ja auch mündlich sein, ist egal. Aber man darf es mal gehört haben, weil es kann nicht jeder wissen, wie ein Anwalt abrechnet. Woher soll man das wissen? Ich finde es natürlich völlig logisch, dass alles in Rechnung gestellt wird. Trotzdem, wir machen uns oft nicht die Mühe, jetzt da einzusteigen, empathisch. Wie wäre es wohl, wenn ich Anwältin wäre? Deswegen müssen wir das halt hören. Und die Frage, die sich die Anwältin stellen kann, wenn sie nur 200 Euro in Rechnung stellen will, obwohl der Kollege 400 in Rechnung stellt für dieselbe Sache, erlebe ich ganz oft übrigens diese beiden Zahlen. Oder 350, 200, finde ich interessant. Kenne auch nur eine Frau, die 200 nimmt. Alle anderen nehmen mehr. Das sind Männer. Naja, was bin ich mir wert, ne? Also, was bin ich mir wert? Was ist überhaupt mein Wert? Also, weil das ist ja hier, meine Leistung wird ja vergütet. Das ist ja nicht, ich verkaufe Schrauben oder Blumen oder irgendein Produkt, sondern ich bin ja das Produkt. Und jeder, der einen Beruf hat, der, wo er selbst das Produkt ist, Schauspieler sind das Produkt, ja, ich bin der Schauspieler. Oder Karin, Coach, ich bin auch das Produkt, ne? Da dürfen wir uns ganz klar machen, was ist mein Wert und welcher Wert ist für mich absolut nicht verhandelbar. Also, ne? Man kann ja manchmal sagen, oh, ich verstehe, dass Sie sind es bestimmt wert, aber ich hab's nicht. Da kann man sagen, Mensch, okay, verstehe ich total. Viel Glück mit jemand anderem. Oder sagen, okay, damit möchte ich eine Ausnahme machen. Und dann darf man die aber auch benennen. Also, was ist absolut nicht verhandelbar und was ist mein Wert?
Ja, und du hast auch ein sehr schönes Beispiel, fällt mir da gerade in der Sekunde ein, die Metapher mit den Schuhen und den Schuhgrößen. Die fand ich ja auch ganz schön.
Das war wahrscheinlich kurz auf dem Schlauch. Ich weiß.
Ja, die passt da ja eigentlich auch ganz gut noch so als Drilling mit dazu. Dass man sich mal vorstellen kann, eigentlich, du kannst es besser erklären. Ich trage eine 39, aber jetzt probiere ich mal die 40.
Genau, also ich würde zum Beispiel ja nie eine 45 tragen. Das ist ja Blödsinn, meine Schuhgröße ist 40. Im Sommerschuhen ist es manchmal 39 in Sandalen, die offen sind. Und manchmal kaufe ich eine 41 im Winter für dicke Socken. Aber ich habe ja nie eine 38 und auch nie eine 43. Und so ist es beim Honorar am besten auch.
Also womit würdest du dich wohlfühlen? Was ist die Range? Es muss ja nicht in Stein gemeißelt sein. Es gibt Leute, die wollen das in Stein meißeln, dann ist es so. Die haben keine Lust auf Debatten, das verstehe ich. Dann ist es einfach so. Ist ja beim, wenn eine Fahrkarte löst, auch so. Diskutierst du ja auch nicht mit dem Schaffner. Hey, heute ist Mittwoch, die Sonne scheint und so. Aber wenn du... hallo erstmal. Aber ja, wenn du ein bisschen flexibel sein möchtest in der Honorargestaltung, kannst du ja sagen, also 200 ist mein unterstes Limit oder 150, da weiß der Kuckuck. Das kann man ja selbst gestalten. Also ich würde nie mehr nehmen, schon gar nicht weniger. Wir wissen alle, wie es drückt, wenn der Schuh zu klein ist.
Ja, ich glaube, da gäbe es bei mir nur eine einzige Ausnahme bei Vortragsanfragen. Da sind ja manchmal Projekte dabei, die finde ich so unterstützenswert.
Ja.
Da gibt es noch nicht mal eine Aufwandsentschädigung. Und Aufwandsentschädigung sagt ja schon der Begriff, das ist kein Honorar.
Nee, das ist der Aufwand, den du hast. Reisekosten, hinfahren, herfahren.
So,
die Zeit, die du nicht was anderes machen kannst.
Mhm. Genau. Und wenn das aber etwas ist, wofür mein Herz brennt, dann würde ich auch deutlich zu kleine Schuhe anziehen in dem Fall oder komplett verzichten, weil ich das unterstützen will. Aber ansonsten, glaube ich, muss man diesen Deal einfach mit sich selber machen.
Total. Total. Du darfst es ja, also ich habe fast nur kostenlos gearbeitet in den letzten 4 Jahren. Ja, wenn ich auf der Bühne war, weil ich das Projekt gut fand. Und damit ist jetzt Schluss zum Beispiel. Ne? Jetzt habe ich mit mir am 1. Januar überlegt, so mal, wie wollen wir es denn jetzt weitermachen? Und jetzt möchte ich es ein bisschen erwachsener machen und mir es wirklich aussuchen, weil ich ja sehr auf mich achte. Ich bin Nummer 1 in diesem Jahr, in diesem Feuerpferd, ja, was toll ist, weil ich selbst auch Feuerpferd bin. Also ich galoppiere jetzt los. Und wenn es geht, möchte ich über wenige Zäune springen, sondern einfach nur rennen am Strand lang ins Wasser und so und Spaß haben dabei. Jetzt mache ich es nicht mehr, aber ich habe es ganz oft gemacht, also immer wieder. Und das darf man einfach und immer mit einem guten Gewissen. Und in der Sekunde, wo ich gemerkt habe, bei einem einzigen Job war das, da dachte ich, oh, jetzt reicht's. Das geht jetzt nicht mehr. Es hat nicht mehr gepasst. Es hat gar nicht gepasst. Ich kam mir plötzlich vor wie, weiß ich nicht, 22. Das passt nicht. Nicht mit der Expertise. Jetzt darf's mal honoriert werden, so.
Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild. Und liebe Kolleginnen da draußen, nehmt euch dieses Bild mal mit und hinterfragt das mal, weil ich glaube, ihr tut euch damit einen Gefallen. So. Jetzt unsere Stufe 2, Zoff mit Kollegen. Da sage ich bewusst Kollegen, nein, manchmal auch Kolleginnen, aber häufig. Ich habe jetzt ein paar Beispiele von Kollegen. Und auch das könnt ihr da draußen übersetzen in jede andere Situation. Eine wahre Begebenheit zu Beginn, Karin, kein Witz. Hat mir eine Kollegin gerade kürzlich erzählt.
Und das kommt jetzt.
Ja, wirklich krass. Beim Betreten eines Gerichtssaals orientiert sich eine Kollegin kurz, wer sitzt wo. Das ist nicht immer überall gleich. Ne? Manchmal sitzt sie links, manchmal rechts, je nach Gericht, je nach Bundesland. Okay. Schon im Saal ist ein Anwaltskollege und sagt zu ihr, hier auf meinem Schoß ist noch Platz.
Und das ist der Anwalt der Gegenseite?
Ja.
Mhm. Und den kennt sie oder nicht?
Nein.
Kennt sie nicht.
Aber sehr attraktive junge Frau.
So komisch.
Blickt sich offen.
Ja. Warum bin ich nicht überrascht? Ja. Und jetzt willst du von mir wissen, was ich gesagt hätte oder was sie sagen soll?
Ja.
Also was mir hat sie denn gesagt?
Perplex. Perplex. Mhm. Und das ist so eine Situation, ich kenne die, also ist mir lange nicht passiert, aber ich kenne sie von früher. Du denkst in der Sekunde, dir hat einer auf den Kopf gehauen, fragst dich noch, habe ich das gerade, das hat der gerade nicht gesagt, ich habe mich bestimmt verhört. Einen halben Tag später denkst du dir, oh mein Gott, ich wünschte, ich hätte gesagt.
Ja, deswegen gibt's aber Steffi, da haben wir ja Abhilfe. Deswegen gibt's ja wunderbare Sätze und Fragen, die man ja einfach nur mal kurz auswendig lernen muss. Es ist ja nicht Schiller, die Glocke, wo man irgendwie 3 Stunden lang dieses Gedicht lernt und oder 5 Tage. Also, mir fällt ganz viel ein. Der erste Satz, der natürlich irgendwie sag du mal.
Ich hätte gewählt, was an meinem Verhalten oder was an meinem Auftreten hat sie eigentlich dazu eingeladen, sich so zu verhalten?
Genau, und hingehen, ne? Hingehen, sich hinstellen, er sitzt, sie steht, schon mal gut, Hochstatus, Tiefstatus, ist klar, sie ist im Hochstatus. Und dann nach unten sprechen, Entschuldigung, wie war das eben? Ich würde auf jeden Fall nachfragen, wie war das gerade? Jetzt ihn das wiederholen lassen, ja? Oh, na, nee, ist schon gut, wird dann wahrscheinlich kommen.
in der Situation, wenn man so nah ist und steht. Oder sagt's vielleicht nochmal und dann das sagen. Ne? Was an meinem Verhalten hat sie denn jetzt eigentlich hier eingeladen, sich so zu verhalten? Oder auch ein Satz. Es tut mir leid, wenn ich den Eindruck vermittelt habe, dass sie so mit mir sprechen können. Können sie nämlich nicht. Ja, da hast du wieder einen Apfelschorlen-Tonfall. Ja. Oder, ach, ich könnte jetzt so vieles antworten, aber nichts davon würde ihnen gefallen. Ja, oder auf jeden Fall den Satz entweder selbst laut vor allen wiederholen oder ihn von dem Menschen wiederholen lassen. Das ist natürlich, das ist ein zur Schau stellen, aber nicht, boah, ich stelle ihn zur Schau. Nee, er hat sich schon zur Schau gestellt. Und ich möchte das jetzt betonen. Also so nach dem Motto, können Sie es gerade nochmal wiederholen? War das gerade ernst gemeint? Okay, ich gebe Ihnen eine zweite Chance. Möchten Sie das wirklich wiederholen? Ja, also wirklich nur fragen. Oder bin ich sicher, worum geht's gerade genau? Wollen Sie sich wirklich so einführen hier? Ach, darum geht's heute? Oh, okay, I'm ready. Ja, also das sind alles Sätze, wo man gar nichts sagt. Sie hat gar nichts gesagt und alles gesagt. Inhaltlich haben wir überhaupt nichts gesagt.
Ja, aber wirklich unglaublich, dass das eine echte Begebenheit ist. Und den Satz finde ich sehr, ach, apropos oder Frage. Und mir ist noch einer eingefallen. Da müsste man natürlich gucken, ob es dann in die Situation passt, die vielleicht auch noch einleiten. Aber das, Karin, das muss ich jetzt sagen, eine meiner Lieblingsfragen. Und ich warte, seit ich dieses Kartenset habe. Wieder mal. Und bei 50 Sätze ging es mir so mit gute Besserung. Ich bin 6 Wochen lang, bin ich durch die Stadt gerannt, habe gewartet, dass mich einer anzeigt, damit ich sagen kann, Besserung. Und jetzt habe ich einen neuen Liebling. Aha. Und das ist, haben Sie Lust, sich zu entschuldigen?
Ja, habe ich schon oft benutzt.
Ich liebe es. Oder in der anderen Variante, da hast du auch noch vorgeschlagen als Variante, oh, ich merke gerade, ich habe Lust auf eine Entschuldigung. Kommt denn eine?
Ja. Also, weil ganz oft machen Leute irgendwas gegen Vereinbarung, erlebe ich hier laufend, ja, es wird das Gegenteil der Vereinbarung gemacht und dann, ach so, ja, nö, ja, und so. Dann denke ich, sag mal, kommt da noch was? Hallo? Jemand zu Hause, klock, klock. Dann sage ich das. Ich merke gerade die ganze Zeit, mir fehlt ein Satz. Kommt der denn noch? Bin jetzt gar nicht sicher. Wie, was denn? Na, kommt noch eine Entschuldigung? Hatten Sie das noch vor? So. Ja, ich finde das wichtig. Das hat was mit ja Anstand zu tun, aber auch mit Charme, mit Rücksicht, mit Menschsein, mit nee, jetzt reicht's aber auch mal. Ich finde das wichtig. Ich hole mir das. Einer hat auf Instagram mal geschrieben, naja, das ist ja ganz schön so niedriger Status, wenn man jetzt schon betteln muss um eine Entschuldigung. Ich bettel um gar nichts. Ich stelle einfach nur fest, dass mir hier gerade in der Unterhaltung was fehlt, damit ich Lust habe, die weiterzuführen. Und können wir das jetzt kurz mal nachreichen? So, wie, kannst du mir mal den Kartoffelbrei rübergeben? So.
Ja, aber das hat doch null mit Kleinmachen oder Betteln zu tun.
Naja.
Ich finde das hochgradig souverän. Weil du zugleich, das ist ja ein Statement. Und in Kombination, deswegen liebe ich es in dieser Formulierung so. Mhm. Haben Sie Lust, sich zu entschuldigen? Lust haben zu entschuldigen?
Wow. Das ist paradox. Man kommt nicht drauf. Ich mache ja alles mit Lust. Ich war neulich vor 3 Tagen in Frankfurt gewesen und dann sitze ich im Zug zurück und jemand von hinten schiebt, da gibt's auch diese Aufhänger für die Jacken, ne? Wenn man am Fenster sitzt. Und die kann man übrigens Deutschland aufgepasst hin und her schieben.
Ja, kann
und
man.
Bei mir war die genau quasi auf meiner Augenhöhe so. Da hat er also seine Jacke hingehängt. Ich habe also quasi in den Ärmel geatmet. Und das, da brauche ich ja nicht lange. Und dann habe ich mich sofort hingestellt, damit er mich sieht. Ich so rummurmel dann und habe gesagt, hallo, haben Sie Lust, das zu sich zu ziehen? Ach so, ja, klar. Also dieses, haben Sie Lust, ne, beim Taxifahrer, der den Koffer nicht rausholt. Wir stehen beide davor, gucken in den, wie heißt es, Boot auf Deutsch, ne? Kofferraum. Ja. Und keiner macht was. Und ich habe gesagt, haben Sie Lust mitzumachen? Und ja, klar. Die Menschen sind alle ein bisschen alle, bin ich schon, dass ich alle wüsste, aber viele sind sehr unbewusst irgendwo mit den Gedanken woanders, gar nicht da. Und das ist so eine Einfänger, so eine Lasso-Frage, die holt uns wieder zurück mit, ach so, stimmt, ich habe ja einen Beruf, klar, ich weiß, Taxifahrer. Und das ist ja in Ordnung. Ich meine diese Fragen ja immer nett. Ich meine sie immer als Deeskalation. Ja, andere würden da sitzen, sich eine Stunde über den Ärmel aufregen. Was? Unverschämt. Wieso merkt er das nicht von alleine? Ja, weil er es halt nicht merkt.
Ja, das gesteht ja auch quasi den Mitmenschen schon zu, dass man nicht unterstellt, dass es böse Absicht ist. Und das weißt du ja letztlich nicht. Seine eigene Interpretation.
Ja? Total. Und weil du eben gesagt hast, was, das ist doch souverän, das ist doch nicht klein. Naja, wir dürfen immer bedenken, wichtiger Satz, wir dürfen immer bedenken, das, was jemand anderer sagt, sagt ja viel mehr über diese Person aus, als über dich, als über mich, als über den Adressaten. Wir reden von uns, das Leben ist ein Selbstgespräch, die meisten meinen sich, deswegen lohnt es sich ja auch oft gar nicht zu argumentieren, ich habe da gar nichts dazu gesagt, weil es egal ist, was ich dazu zu sagen habe, da beschreibt jemand seine Welt und in dieser Welt ist es so, dass das ein Tiefstatus ist und dann nehme ich das zur Kenntnis.
Ja. Apropos, sagt mehr über die Person als über die, die angesprochen ist.
Mhm.
Noch so eine Begebenheit, auch aus dem Gerichtssaal. Ich habe ein paar Kolleginnen, die sind also echt erfolgreich auf Instagram. Die haben Follower unglaublich. Und ist auch gut nachvollziehbar. Die sind charmant, sind Role Models. Die erklären Themen, die Menschen interessieren und das auch noch sehr, sehr gut. So, findet natürlich nicht jeder geil. Spoiler, ganz häufig die aus demselben beruflichen Umfeld. Und da gab es eine Situation, eben diese Kollegin, jung, wunderschön, klug, tough, betritt einen Gerichtssaal und dann sagt der Richter, da kommt sie ja, die Instagram-Anwältin. Na, mal schauen.
Mhm.
Fand ich ziemlich steil. Ich fand auch, dass das ein bisschen mehr über diesen betreffenden Richter sagt als über sie. Ich finde aber, da könnte man ja auch über eine Reaktion nachdenken.
Ja, ist immer wichtig, betrifft es mich oder nicht. Ich persönlich nehme zum Beispiel die allerwenigsten Dinge persönlich, weil ich mir denke, du, wenn ich jetzt nicht geboren wäre, dann hätte das zu einer anderen gesagt, mich meint er ja gar nicht.
Ja.
Ich stehe hier nur gerade ungünstig und krieg's halt ab. Ne? Also oft ist es so, dass Menschen einfach damit ein Selbstgespräch öffentlich führen sozusagen. Aber in so einem Fall, wenn man reinkommt und ja auch ein Standing haben möchte, ist es wohl möglich, besser was zu sagen. In dem Fall würde ich wahrscheinlich mich ein bisschen dumm stellen und sagen, ich bin jetzt nicht sicher, was Sie damit sagen wollen. Worum geht's genau? Ja. Bang. Oder im Film würde ich es, in einem amerikanischen Film würde sie wahrscheinlich sagen, warte mal, da würde sie bestimmt auf Angriff gehen, aber so mit so einem Charme. Ich glaube, da würde sowas sein wie, ich hätte gar nicht gedacht, dass sie Zeit haben, um auf Instagram zu scrollen. Läuft die Kanzlei nicht gut, wenn das ein Anwalt wäre? Und da ist ja ein Richter, ne, das wäre doch so ein typischer Filmdialog. Also ich liebe Filmdialoge, aber das würde ich jetzt persönlich nicht sagen. Und zu einem Richter würde ich dann wahrscheinlich eher sagen, ach, Sie sind auch auf Instagram, wie schön, toll, freut mich, ja. Oder du kannst es auch bewusst positiv umdeuten, ja, toll gewesen, der letzte Post, ne, ich bin auch ganz glücklich. Naja, fangen wir mal an, so, weißt du, das kann man ja machen, wie man will, was wirklich sinnlos ist und überflüssig und die Zeit stiehlt und die Lebensfreude ist, es persönlich zu nehmen. Es ist nicht persönlich, Punkt.
Nee, kennt dich ja auch gar nicht als Person. Also das ist ja immer das Ding. Ich hatte kurz drüber nachgedacht, war mir aber nicht sicher, ob das nicht vielleicht zu direkt ist.
Mhm.
Wie wäre es mit der Frage, war das ein Vorwurf oder Interesse?
Ja, super. Geht gut. Ja, eine Bumerang-Frage. Also geht auch. War das ein Vorwurf oder Interesse? War das ein Kompliment oder... Angriff würde ich beim Richter nicht sagen, will er das mir auch wohlgesonnen ist. War das ein Kompliment oder eine Feststellung? Ja, so einfach mal so. Das erhöht natürlich massiv den Status, weil das ja sehr, sehr, sehr souverän und schlagfertig kommt, ist es ja gar nicht, weil du ja vorher das 50-Fragen-Buch gelesen hast und da steht die Frage ja drin, musst du ja einfach nur lernen, war das ein Vorwurf oder ein Angriff oder die kann man ja sich, also das ist jetzt 4 Worte, ne? Kann man lernen.
Ja, das finde ich sowieso immer einen guten Tipp, dass man entweder mit den Karten oder man schreibt sich selber auf, wirklich dafür sorgt, dass die abrufbar sind.
Total.
Und natürlich. Das finde ich ist so ein toller Werkzeugkasten. Also ich mag das sehr, ich mache das. Und wie gesagt, ich renne dann immer rum und warte. Und der Witz ist, wenn du drauf wartest, es kommt dann ja nicht.
Ja, weißt du auch warum? Weil du vorbereitet bist.
Being prepared, genau.
Ja. Ja, und wenn du vorbereitet bist, energetisch jetzt mal, wenn du wirklich vorbereitet bist, also bereits im Hochstatus, hast du dieses Thema ja nicht mehr. Und das Leben ist ja so, dass es dir Dinge serviert, die du noch lernen sollst. Und wenn du das nicht mehr lernen musst, weil du es ja schon hast, durch die Vorbereitung, naja, dann kommt natürlich das, was du noch nicht kannst.
Absolut. Vielleicht jetzt nochmal so ein ganz allgemeines Szenario im Gerichtssaal, egal ob es der Richter ist oder vielleicht wahrscheinlich eher der Anwalt der Gegenseite. Der gegnerische Anwalt ist einfach per se die ganze Verhandlung über super ätzend zu mir. Während meine Mandantin spricht, rollt er mit den Augen. Zu mir sagt er dann irgendwie beiläufig, was weiß ich. Na, irgendwann lernen sie auch noch, wie die ZBO funktioniert, spielt also gleich wieder ein bisschen Frauenthema, ein bisschen Altersthema. Bei mir jetzt nicht mehr, aber mal unterstellt, ich wäre noch eine jüngere Kollegin. Irgendwas vergleichbar Blödes. Ich denke mir, dass das gerade jüngeren Anwältinnen häufig immer wieder passiert. Da gab es auch Situationen, da wurde dann drüber gemotzt, dass die Kollegin Turnschuhe unter der Robe anhatte. Das ist ja immer noch ihre Entscheidung, was sie da für Schuhe anzieht. Fakt ist, es passieren Dinge. Ich bin auf 180. Das ist auch nicht einmal, es ist fortgesetzt. Und auch da sollte man vielleicht irgendwas parat haben. Und ich unterstelle jetzt einfach, es passiert häufiger Kolleginnen als Kollegen. Bin gespannt, was du da so als Tipps hast. Da gibt es ja auch eine Fülle von Fragen, die sich eignen.
Ja, ich glaube, ich würde sogar eine Frage stellen. Also, kommt drauf an, ich bin jetzt ja nur einmal vor Gericht gewesen. Das will man ja vielleicht auch nicht vor allen und vor dem Richter sagen. Gibt es da auch eine Pause, dass man draußen da mal hingehen könnte? Oder ist es wirklich, meinst du jetzt wirklich, die soll das da sagen, im Gerichtssaal?
Naja, im Gerichtssaal. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, okay, entweder gut. Sie fragt den anderen oder sie stellt sich selbst eine Frage, die ja vielleicht in dem Moment auch helfen kann. Es gibt nicht standardmäßig eine Pause. Manchmal, wenn es sehr lange Verhandlungstage sind, hast du eine Mittagspause. Oder du bittest um eine Unterbrechung. Aber ob der dann auch mit rausgeht, ist halt die Frage.
Okay, dann würde ich auf jeden Fall einen Doppeldecker machen. Ich würde sagen, ich darf mal kurz unterbrechen. Das geht mir jetzt schon ganz oft so. Ich habe nicht mitgezählt. 5, 6 Mal war es, glaube ich, so, dass sie so abwertend wirken. Sind sie abwertend, was mich betrifft? Ja? Oder sie wirken so aggressiv. Sind sie aggressiv? Oder sie wirken so angriffslustig. Sind sie angriffslustig? Oder das klang ja missgünstig. War das missgünstig? Also dieses einfach nur ein Wort haben, Augenrollen, das ist ja abwertend, ist ja klar. Respektlos oder so. Das sind ja große Worte. Und diese großen Worte, aus meiner Sicht, kann man nur im Doppeldecker benennen. Weil da geht es ja nicht um, boah, bist du aggressiv, abwertend, weiß ich nicht, respektlos, sondern da geht es darum, hey, ich habe hier was mitgekriegt, bei mir ist es so angekommen, es wirkt auf mich, es klang und dadurch ist es ja total weit weg und sehr, sehr subjektiv von ihm. Und dann die nette Nachfrage, mal Interesse halber, sag mal, war das jetzt abwertend? Und da haben wir den Apfelsaftschorlen-Tonfall, den hört man jetzt ganz gut, hoffe ich. Also ne, diese Verblüffung schon in... War das aggressiv? Es klang so aggressiv. Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Sagen Sie mal. Das ist natürlich super. Ich liebe diese Frage.
Und witzig, die habe ich mir auch gerade rausgezogen aus meinem Stapel, weil ich mir vorgestellt habe, wie die Mandantin da sitzt und spricht und er rollt immer die Augen. Und ich hatte genau dasselbe. Sie wirken genervt. Ich muss mal nachfragen, sind Sie genervt?
Ja, das sind, die und gehen noch schön runter mit der Stimme. Ist noch toller. Sind Sie genervt? Also, dass es als Punkt quasi endet, nicht als, sind Sie genervt? So, weiß gar nicht. Weil damit stellt man ja alles sich selbst in Frage, ne? Ich würde runtergehen. Das ist das besonders Souveräne. Sind Sie genervt? Und dann so, bang. Weißt du, so.
Und was mir noch, die habe ich mir auch noch rausgezogen. Sie lautet zwar ein bisschen anders, aber das ist ja das Tolle. Deine Fragen kann man ja alle anpassen. Wenn der immer wieder so Spitzen in Richtung meiner Mandantin abfeuert und ich das Bedürfnis habe, ich muss sie jetzt auch ein bisschen schützen, ich muss dazwischen gehen. Ich warte eigentlich drauf, dass der Richter was unternimmt, könnte er ja, tut er aber nicht. Also bin ich gefragt. Und dann ist mir noch eingefallen, entschuldigen Sie, Herr Kollege, ist Sachlichkeit eine Option für Sie?
Ja, genau.
Also du hattest Freundlichkeit, aber Sachlichkeit finde ich in dem Fall noch...
Ja, ist Freundlichkeit eine Option für Sie? Das ist eine Berlin-Frage. Das ja, hier 3,5 Millionen mal inhalieren. Ja, du kannst alles einsetzen. Ist Respekt eine Option für Sie? Ist Rücksicht eine Option für Sie? In dem Fall ist Sachlichkeit, also mir fällt gerade Ihr Benehmen so auf, ist Sachlichkeit eine Option für Sie?
Schön, nice.
Auch das Benehmen gar nicht zu benennen, nur benehmen. Aber er weiß schon, was gemeint ist. Ja, ich bin sachlich. Ah ja, dann habe ich das falsch gehört. Gut, gut zu wissen, dass das dann ab jetzt so ist.
Ja, nice.
Kann man dann auch so ding, ding, ding.
Finde ich so stark. Und das, finde ich, ist eins der besten Beispiele dafür, dass eine Frage so viel mehr Wucht haben kann als eine Aufforderung und als ein Statement. Weil wenn du sagst, Herr Kollege, jetzt seien Sie mal sachlich. Oder Herr Kollege, ich finde Sie so unsachlich.
Ja, oder seien Sie mal nicht so. Und dann hat man das Gegenteil von dem, was man ja eigentlich will. Genau.
Ja, und ich finde einfach, sagen Sie mal, ist Sachlichkeit eine Option für Sie?
Bah. Genau. Und immer noch so schön apfelschorlich anmoderieren. So, bin jetzt gerade gar nicht sicher. Ist so ein bisschen so, hä? So ein bisschen perplex. Bin gerade gar nicht sicher. Ist Sachlichkeit eigentlich eine Option für Sie? Nur mal Interesse halber. So, ne? Das ist natürlich auch, dass sie die hohe Kunst da muss man nicht. Die Frage ist an sich, reicht sie, ne? Nur falls jemand meint, bah, weiß ich doch schon, dann könnte man es noch ein bisschen so vorne dann aufpeppen, ne?
Ich merke gerade, ich habe gerade sofort Lust vor Gericht zu gehen.
Ich nicht. Ich, ganz ehrlich, Steffi, ich bin froh, wenn ich das alles nicht brauche. Das ist mein schönster Tag. Wenn ich nichts davon brauche, aber. Wenn das nicht so ist, ich habe gestern noch ab mir sogar mit dieser Entschuldigungsfrage ein Lob abgeholt. Ist denn Dankbarkeit eine Option für Sie? Wieso? Na, ich habe Ihnen gerade hier das und das und das Tischlein deck dich mäßig hingelegt. Ich höre gar nicht Danke. Jetzt bin ich völlig irritiert. Wirklich. Ich finde, langsam reicht's mal zum Thema fehlende Manieren manchmal. Und ich hole mir das manchmal, weil ich das spiegeln will. Aber ich will ja eben nicht sagen, die sind ja aber unhöflich und sie sind ja so undankbar und so. Und ich will mich auch nicht aufregen über den anderen, sondern ich möchte, weil ich ja für die Menschen bin, sonst hätte ich den Beruf gar nicht. Ich möchte ja spiegeln, wie es auch in der idealen Welt sein könnte. Es ist ein Deeskalationsangebot, es sind Friedenspfeife im Endeffekt, ja.
Ja. Friedenspfeife, fantastisch. Das ist, ich finde, wir sollten ja auch öfter mal eine Friedenspfeife mit uns selbst rauchen.
Ja, total.
Wenn es darum geht, Dinge, sage ich mal, zu verarbeiten, die einem geschenkt werden im Alltag. Es sind immer wieder Situationen und ich gehöre dazu, Karin, ich bin ja, ich glaube, der Prototyp eines HB-Männchens. Ich habe auch Apple Watch und diesen komischen Ring. Du kannst bei mir am Abend nachvollziehen, anhand der App, wann ich mich aufgeregt habe. Ich arbeite da sehr stark dran.
Ist das so lustig.
Das wären zum Beispiel so Situationen, heute habe ich ein ganz anderes Standing. Ich würde mich davon vor Gericht nicht mehr aus der Ruhe bringen lassen, aber als ich jünger war oder in der Ausbildung. So, da wird dir irgendwas hingeknallt.
Ja.
Und der Blutdruck steigt, du merkst es genau. Man hat dann manchmal hier so ein Pulsieren, ne? So am Hals, auf der Stirn oder so. Und das möchte ich gerade dem juristischen Nachwuchs noch mitgeben. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viele starke Sätze schon, die man laut äußern kann, mit auf den Weg gegeben. Aber vielleicht auch so ein paar, mit denen man sich selber führen kann, wenn man sich mal wieder ärgert über einen Kollegen, über eine Situation, über einen Ausbilder, an der Supermarktkasse, was auch immer.
Ja.
Und da hast du ja eine Fülle, ein Potpourri zusammengestellt an tollen Sätzen. Und vielleicht gehen wir Fragen, vielleicht gehen wir da noch ein paar.
Ja, oder Sätzen, egal. Ich glaube, die Grundhaltung darf ja immer sein, wer mich ärgert, bestimme immer noch ich. Das ist einfach mal sehr, sehr, sehr gesund. Und dann darfst du ja vor allen Dingen auch mal dir klar machen, dass du ja die Pilotin in deinem eigenen Schiff hier bist oder Flugzeug. Vielmehr, das vergessen wir ja total oft, aber es stimmt ja. Wir können es selbst entscheiden. Ich habe meistens einen Ruhepuls, habe ich keine Lust, die Macht abzugeben an jemand anderem. Es ist mir ehrlich gesagt auch zu anstrengend. Und das dürfen wir uns halt klar machen. Erstmal, okay, ich entscheide. Und schön ist ja auch ein State the Obvious zu machen. Selbst wenn du gar nicht weißt, was du sagen willst, du hast eben gesagt, mein Puls steigt, dann würde ich das sagen. Wenn ich gar nicht wüsste, was ist und innerlich aber hochkoche, dann würde ich sagen, ich merke gerade, ich koche innerlich hoch bei dem Benehmen. Oder ich merke gerade bei ihrem Verhalten, kriege ich gerade einen sehr, sehr hohen Puls. Möchte ich nur mal sagen. Einfach mal das. Weil das weißt du, mein Gespräch ist ja ein Ping-Pong-Spiel. Der andere wird ja nicht schweigen. Sondern wir kennen das aus Gesprächen. Der eine sagt was, die andere antwortet. Das geht immer hin und her. Und wir sind nicht verpflichtet, immer was Tolles zu sagen, die tollste Frage zu haben, den tollsten Satz zu haben. Man kann auch einfach nur das Offensichtliche benennen. Ich merke gerade, ich bin wahnsinnig perplex. Da fällt mir ja gar nichts ein. Geht auch. Alles besser als so nach innen zu implodieren und na, wohin auch sonst. Also zu implodieren oder auch zu explodieren und dann später abends von 2 bis 4 wach zu liegen und dem anderen Menschen, den man nie wieder sehen wird, der da an der Käsetheke stand, dann die Macht zu geben, dass er meine 2 Stunden Schlaf klauen darf.
Das finde ich, auch. Ich finde diese Stoppmethode finde ich super. Finde ich richtig, richtig gut. Man denkt im Alltag, schreibt euch das mal hinter die Löffel, das ist so cool. Und das dann noch in so einem ganz entspannten Ton. Ich finde einfach das so phänomenal, in so einem Apfelschorlen-Ton zu sagen, oh, ich merke gerade, mein Puls geht total hoch. Das ist
Genau, und die heißt Stopp-Methode, weil ich es gerade gar nicht erklärt habe, Steffi vielleicht nachgereicht. STOP, State the Obvious Promptly, also benenne das Offensichtliche sofort. Auf Deutsch klingt es aber so ungefähr, deswegen habe ich Stop draus gemacht. Say the obvious promptly. Immer sagen, was ist und dann mal abwarten, mal zurücklehnen, was kommt.
Das ist eine super Methode on the go quasi, wenn du in der Situation bist. Manchmal schenkt dir das Gegenüber aber gar nicht die Möglichkeit zu reagieren, sondern es wird dir was hingehauen, zapp, weg.
Ja.
Dann stehst du da und dann arbeitet das in dir. Und da finde ich, die habe ich mir nämlich extra auch als Memo eben noch hingelegt, damit ich die ja nicht vergesse, sich selbst zu fragen, lohnt sich die Aufregung?
Ja, das ist ja das Äquivalent zu, wer mich ärgert, bestimme immer noch ich. Das sind quasi Zwillinge, ne? Und das ist die Schwester davon, als Frage formuliert. Lohnt sich die Aufregung? Antwort, ich tippe mal auf, nein. Und wenn die Antwort nein ist, dann schlage ich doch vor, dass wir das Einzige, was uns vom Tier unterscheidet, benutzen, nämlich den Verstand und dann aufhören, uns aufzuregen, weil das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Und bei mir funktioniert diese Frage noch ein bisschen besser als der Satz, wer mich ärgert, bestimme immer noch ich, weil ich da mich selber ins Nachdenken bringe. Also ich bin schon wieder vielleicht ist das so ein Anwaltsding. Lohnt sich die Aufregung? Das heißt, ich stelle gedanklich eine kleine Bilanz auf. Das dauert ein bisschen länger, als mir den Satz zu sagen.
Ja.
Aber
so
du
eine Kosten-Nutzen-Analyse machst du mal so gleich.
Ganz, ganz genau. Und da gibt's übrigens eine Folgefrage, die ich mir auch gemerkt habe, weil ich die auch sehr gut finde. Es ist jetzt nicht eine Situation, wo jemand dir was hinhaut und weggeht, sondern du kriegst eine Mail. Zap. Ich stehe in Flammen. Und viele von uns neigen dazu, sofort in die Tasten zu hauen, ja? Weil da ist irgendwas drin, du bist sofort im Rechtfertigungs- oder Entgegnungsmodus, whatever. Und da finde ich eine Frage von dir unglaublich wertvoll, nämlich verbessert es meine Situation?
Ja, das ist auch eine Lasso-Frage, du holst dich zurück. Einfach kurz mal einen Zeitsprung machen. Verbessert es meine Situation, wenn ich die jetzt abgeschickt habe? Die Frage ist deswegen so klug, denn auf eine Mail kriegst du dummerweise eine Mail zurück und willst du diesen Preis zahlen für die Mail, die dann zurückkommt? Oder an die Pleaser unter uns, die ja niemals diese Mail abschicken würden, weil sie wollen ja Frieden. Info, du hast aber keinen Frieden. Du hast längst keinen Frieden, weil du dich ja gerade über eine Mail aufregst oder über irgendwas. Also vielleicht lieber ganz kurz mal was sagen, damit du dann lange wieder Frieden hast. Also es geht ja immer in beide Richtungen. Ne? Die einen sind Tabu-Männchen, die anderen haben noch nie in ihrem Leben was gesagt, sind noch nie für sich eingestanden, haben nie gesagt, jetzt reicht's aber mal. Nein, ich habe das Wort Nein für mich entdeckt. Es ist egal, beide können sich fragen, ob das jetzt Sinn macht. Also verbessert das deine Situation oder anders formuliert, ist es hinderlich oder förderlich, wenn ich das jetzt so mache?
Und das finde ich so schön, weil es so ergebnisoffen ist.
Ja.
Und bei mir, ich kann gar nicht sagen, ich mache das wirklich. Und bei mir führt es gelegentlich dazu, dass ich die E-Mail einfach wieder lösche und gar nicht reagiere. Weil ich dann zu dem Ergebnis komme, es ändert original gar nichts, ob ich da jetzt nochmal drauf haue oder nicht. Ich kann es auch einfach loslassen.
Ja, und du hast sie geschrieben. Das ist das Schöne. Du bist es losgeworden. Du implodierst eben nicht, ja, sondern du bist es losgeworden und zwar bei dir.
So, manchmal geht es aber um Themen, da ärgert man sich. Da ist aber noch was zu klären. Also da ist noch was glatt zu ziehen oder noch was einzurasten, noch was zu entscheiden. Dann schicke ich sie ab, manchmal aber ein bisschen umformuliert.
Ja, ich würde nie mit negativen Wörtern kommen. Ich sage mal, ich bin baff erstaunt, ist meine Antwort. Oder jetzt bin ich doch sehr überrascht oder ich darf mich doch sehr wundern über das und das und das. Das sind so schöne Worte und der andere hört ganz genau, was du damit meinst.
Ja, und ich finde, das ist so eine schöne Möglichkeit, sich selbst zu führen. Bevor wir jetzt komplett deinen eng getakteten Zeitplan sprengen, einen kleinen Komplex habe ich noch, auch in Richtung Nachwuchs. Folgende Situation.
Boah, benimmst du mich hier ran? Darf ich das mal sagen? Du, das ist ja Wahnsinn. Du bleibst dran wie der Terrier am Hosenbein vom Briefträger. Das ist ja Wahnsinn.
Absolut, Karin. Ich habe dich jetzt hier sitzen.
Und also ich bin da.
Ich war so fair. Ich habe am Anfang gefragt, hast du Lust mitzumachen? Du hast gesagt, ja.
Ja. Aber ich bin ja Moderatorin gewesen. Das heißt, bei mir, ich bin ja wie dieses tickende Krokodil oder ist das Captain Cook? Ich weiß nicht, wer das war. Wie so tick-tack, tick-tack, dass ich mich immer fürs Zeitmanagement verantwortlich fühle. Also ich habe keinen Anschlusstermin, mach ruhig weiter.
Sehr gut. Und ich habe die Zeit im Blick. Wir sind noch voll im Rahmen. Mir ist noch eine Situation eingefallen, zu der ich tatsächlich oft schon befragt wurde. Dieses ganze Studium ist furchtbar. Du hast ein Examen, dann musst du nochmal 2 Jahre, dann hast du das zweite Examen. Also du lebst jahrelang in Angst, dass alles, was du getan hast, für ein Arsch war. Sagen wir so deutlich, wie es ist. Jetzt hast du aber das Examen bestanden, bist Volljuristin. Und hast den Job, von dem du geträumt hast, weil du eine Vorstellung davon hattest. Mhm. Also ich habe es recht häufig erlebt. Ja, ich bin jetzt Associate junge Anwältin in einer Großkanzlei, genau in der ich sein wollte. Ist auch nicht in jeder Großkanzlei so, wie es jetzt weiterläuft. Das ist ein fiktives Szenario. Aber mir wurde es auch schon zugetragen. So, also ich bin jetzt in dieser Kanzlei, habe ein eigenes Büro, bin super happy, denk ja. Alles erreicht, was ich immer wollte. Mhm. Es dauert keine 3-4 Wochen. Ich merke, ich kriege hier keine Luft. Ich kriege immer nur ätzende Altlastenfälle, die keiner will. Ich muss Kostüm tragen, was ich hasse. Ich darf nicht selbst zu Gericht. Ich muss zuarbeiten. Merke also ganz schnell, auch die männlichen Kollegen machen hier wohl schnell Karriere. Die Frauen irgendwie gar nicht. Heißt, ich hasse alles. Jetzt will ich mich einer Freundin oder Familie anvertrauen und alle sagen mir dasselbe.
Halt durch,
sag mal,
oder?
Wie undankbar kann man denn sein? Du hast doch alles, was du willst. Jetzt stell dich nicht so an. Und dann gehst du weiter jeden Tag in dein Büro und hasst dich und Gott und die Welt. Kann laufen, kann tatsächlich so laufen. Ich weiß, dass es einigen so gegangen ist. Dann den Mut zu haben, sich selbst mal wirklich offen einzugestehen, was ist wie wichtig, wovon träume ich, was will ich eigentlich wirklich machen? Wie würdest du rangehen? Welche Fragen sollte man sich da stellen? Und vor allem sollte man die Fragen vielleicht nicht im Umfeld stellen, sondern vielleicht sich selber.
Ja, auf jeden Fall sich selbst. Also ich würde mal fragen, was würde meine beste Version jetzt eigentlich tun? Ja, was würden die jetzt machen mit dieser Situation, dass sie jetzt hier rumhockt und im Kostüm ist und nicht sein will und sowas und keine wenig Karrierechancen festgestellt hat für sich und es anders ist, als sie sich's gedacht hat. Was würde die denn jetzt tun? Also extra eine dissoziierte Frage stellen, wo man eben ein bisschen abrückt von sich, ne? Dann könntest du auch sagen, was wäre, wenn ich mich trauen würde? Vielleicht? Was würde ich denn dann machen, wenn jetzt alles möglich wäre? Ja? Und vielleicht auch mal die Rückfrage stellen, sich selbst. Also Moment mal, wollte ich da eigentlich wirklich hin? Ja? Also hinzu oder Hauptsache unterwegs oder wollte ich nur weg aus der Uni? Wollte ich da wirklich hin? So, ja. Und wenn ich da hin wollte, warum denn eigentlich? Und was gibt's denn da nicht, was ich dachte, dass da gibt, weshalb ich hingegangen bin? Also all diese reflektorischen Fragen.
Eine, die beim ersten Durchlesen für mich da gar nicht hinpasste, aber irgendwie beim Überlegen dann doch, wäre auch: Wie werde ich die Situation wohl in einem Jahr einordnen? Die nutze ich ganz gern, wenn ich mich aufrege. So eine doofe Situation. Ich finde die da aber auch ganz gut. Mal zu fragen, also um abzuklären mit mir selbst, ist das jetzt ein Gefühl momentaner Überforderung, weil das jetzt alles neu ist, weil ich doofe Fälle bearbeiten muss? Oder würde ich es in einem Jahr noch genauso sehen? Wie würde ich das in einem Jahr einsortieren? Habe ich das Gefühl, dass ich da reinwachsen werde? Dass sich da was ändert? Die wäre für mich auch ganz gut. Und was würde ich tun? Die finde ich auch so super. wenn ich sicher wäre, dass es klappt. Also ja, vielleicht ist das schon so ein Gedanke im Hinterkopf.
Ja, das ist gut. Das ist eine sehr gute Frage dafür. Was würde ich tun, wenn ich sicher wäre, dass es klappt? Dann würdest du nämlich vielleicht zum Seniorpartner gehen und sagen, wir kennen uns ja noch gar nicht so gut. Sie haben mich jetzt hier 4 Monate erlebt. Ich möchte das gerne mal nachholen, dass ich mich auch als Mensch vorstelle. Ich sehe mich hier nämlich als Partnerin und zwar in 4 Jahren. Wie finden Sie das? Ja, weil das würdest du ja vielleicht tun in deiner besten Version, wenn du dich trauen würdest.
Und das muss ja nicht immer gleich die große berufsverändernde Situation sein.
Nein, aber ich habe jetzt das einfach mal genommen, ne, weil du das
absolut nein. Aber ich meine, nein, ich finde einfach diese Frage.
Ja.
Was würdest du tun, wenn du sicher wärst, dass es klappt? Die finde ich generell gut und ich finde das mega. Also ganz ehrlich, wäre ich Partnerin in dieser Kanzlei.
Ja.
Und dann käme jemand, der noch sehr jung ist, aber Ambitionen hat, zu mir, würde diese Frage stellen.
Das fände ich super.
Richtig gut.
Ja, auf jeden Fall.
Ich weiß aber auch, säße da ein männlicher Partner, lass sie mal Mitte 60 sein, der fände das, glaube ich, nicht so gut. Aber dann ist es vielleicht trotzdem die Antwort.
Nö, das glaube ich nicht. Habe ich nicht die Erfahrung, habe sehr viele dieser Menschen gecoacht. Nö, ich glaube, die finden das so oder so gut. Ich saß neulich bei einer Signierstunde im Ullstein Verlag und habe 400 Bücher signiert und da waren so 2 Werkstudentinnen und dann habe ich, also ich darf mich ja konzentrieren, ich schreibe da nicht nur Karin rein, sondern auch Sätze, wo ich ein bisschen nachdenken darf, um mich nicht zu verschreiben. Aber dann irgendwann, wenn du da mal eine Stunde gesessen hast, ne, habe ich angefangen zu fragen und habe gesagt, und was willst du werden, wenn du groß bist, nein, wenn du so, weiß ich nicht, 30, 40 bist, dann sagt sie, Verlegerin. Dachte ich, Halleluja, das ist okay, groß gedacht, fand ich ja mal interessant. Und es muss ja nicht, oh toll, die denkt groß und oh blöd, die denkt klein. Nein, was ich toll fand, ist nicht groß oder klein, sondern dass sie sich gezeigt hat. Du kannst sie auch anders zeigen, du kannst sagen, dann sehe ich mich auf dem Dach von einem VW-Bus in Australien rumgurken und einen Tag in der Woche Beratung online zu machen. Also es ist ja egal, was die Antwort ist, ne?
Aber ich fand diese Aussage gerade so schön, ich hatte gerade ein bisschen Gänsehaut. Ja, also ich bin dann, ja, und ehrlich, ich finde es super.
Ja, ich dachte, okay, now we're talking, alles klar.
Finde ich großartig. Ich habe zum Schluss ja immer noch eine Kategorie, die müssen wir abhandeln. Ich habe eben auf die Uhr geguckt. Jetzt sind
ich
wir langsam
muss
so
was.
In
Moment.
Ja,
das
ja.
Das wollen wir ja mal sehen. Dann bin ich ja mal gespannt.
So, aber eine Frage, die will ich jetzt einfach so in den Raum hallen lassen. Die steht bei mir immer auf dem Schreibtisch und die will ich euch jetzt noch mitgeben. Und das ist die Frage, tut mir das gut? Und die, glaube ich, sollte man sich. Die finde ich fantastisch. Danke dafür, Karin.
Das ist mein Motto, glaube ich. Das ist mein Motto 26. Bei allem, was hier an Angeboten reinkommt, und es ist viel, frage ich mich immer nicht, soll ich das machen, was ich bisher gedacht habe, soll ich das machen, sondern tut mir das gut.
Das habe ich mir fest vorgenommen, weil bis letzte Woche war das soll ich das machen. Das ist tatsächlich mein Motto gewesen. Ich habe entschieden, genau wie es auf dieser Karte ist, da ist es ja auch noch durchgestrichen.
Ja,
deswegen tut mir das gut. Das werde ich jetzt auch für den Rest des Jahres machen und nächstes Jahr auch.
Das ist toll.
Aber Feuerpferd ist ja auch genau meins. Und ich habe tatsächlich ein paar Schuhe gekauft, weil die unter dem Motto Feuerpferd, ich bin auch.
Ja, knallrot oder was?
Nee, aber es sind Doc Martens und die haben ja immer eine gelbe Naht. Aber für das Jahr des Feuerpferdes haben die eine rote Naht.
Nein, wie süß.
Ja, bin ich sofort umgefallen. So, und was mir aber jetzt noch gut tut, langer Rede, kurzer Sinn, ist meine persönliche Lieblingskategorie. Die möchte ich natürlich mit dir auch durchgehen. Und das sind die 3 Ls. Denn der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsorte, Lieblingsmusik, Lieblingsfragen, Lieblingsantworten. Mhm. Und von dir wüsste ich gern deine Lieblingsabendroutine, dein Lieblingsabendritual. Weil ich weiß, du hast eins, aber ich weiß nicht, welches dein liebstes ist.
Ich habe mehrere, und mache ich auch abwechselnd. Ich habe eins, finde ich, so wichtig, dass ich direkt ein Audio draus gemacht habe, ein Ritual, das man sich runterladen kann, weil ich das so wahnsinnig wichtig finde, mit einer Morgenroutine und einer Abendroutine den Tag zu beginnen und zu schließen. Und das ist die 5-Finger-Methode. Die ist sehr schön. Also du zeigst den Daumen, du hast eine Faust und zeigst dir den Daumen und was war heute Spitze? dann den Zeigefinger, was hat mir das Leben heute gezeigt? Dann den Mittelfinger, was hat mir heute gestunken? Dann den Ringfinger, an dem ja bekanntlich der Ehering ist, oder überhaupt ein Ring für, der Verbindungen aufzeigt. Was war heute in Beziehungen los? Vielleicht auch nichts, ist auch ein wichtiges Feedback. Und der kleine Finger, was kam heute zu kurz? Ja, und das kannst du dich natürlich selber fragen. Du kannst es auch mich sagen lassen und mit mir in den Schlaf segeln oder wie auch immer. Das ist eins, was Kinder vor allen Dingen ganz toll finden und was man sich halt wahnsinnig gut merken kann. Also das ist schon eines meiner Lieblingsrituale. Ich mache meistens eins, was kürzer ist, aber das gehört trotzdem zu den Lieblingen.
Vor allem so fantastisch zu merken, dass ich glaube, das finden nicht nur Kinder gut, sondern auch sonstige kleine Leute, ich zum Beispiel.
Ja, meine Klienten machen das auch, machen auch Vorstellende sonst wer. Also klar, es ist einfach total clever, weil du natürlich damit in so eine Reflexionsschleife kommst, dich besser kennenlernst und spätestens nach dem dritten, vierten Abendritual, Evening Check nenne ich das, dann bist du ja, sag mal, wie bin ich denn drauf? Was ist denn hier los? Ja, warum kommt es denn immer zu kurz? Oder wow, das ist ja toll, was habe ich für tolle Freundschaften? Ja, was war in Beziehung los? Also alles Mögliche kommt dann. Also es ist wirklich, du kommst dadurch ins Handeln. Es ist keine Reflexionsfrage mit, ach, haben wir wieder theoretisch was gelernt? Nee, nee, nee. Du wirst dich danach auf jeden Fall anders benehmen, ohne es dir vornehmen zu müssen.
Und vor allem so schön leicht zu merken. Das heißt, du musst nicht wieder erst irgendein Buch ranholen und nochmal, ja, wie war das jetzt nochmal? Welche Frage sollte ich jetzt nochmal? Nee, super. Gefällt mir sehr. Bin ich genau der richtige Typ für. Mhm. Hast du eine Lieblingsaffirmation?
Also meine Affirmation, die ich immer sage, nach so vielen Jahren auf der Bühne, ist, ich sage immer das Richtige zur richtigen Zeit. Oder wie schön, dass ich immer das Richtige zur richtigen Zeit sage. Und wenn oder sage ich mal, falls ich mal so wirklich gar nicht mehr weiß, was los ist, dann sage ich immer in diesem Moment der absoluten Ahnungslosigkeit, danke für die beste Lösung für mich und alle Beteiligten.
Die finde ich stark.
Ja, die ist auch sehr stark. Ja, das ist Gegenwart, das ist Danke, das ist das Beste drin. Und jetzt kommt es eben nicht nur für mich, sondern und. Jetzt kommt die Krux, auf die wir nie kämen. Wie soll denn diese Lösung aussehen? Alle Beteiligten, also das gebe ich ab nach oben an höhere Sphären sozusagen, weil ich selbst auf diese Lösung ja gar nicht kommen würde. Danke für die beste Lösung für mich und alle Beteiligten.
Das ist ja eine klassische Anwaltsaffirmation.
Auch, also ich merke schon, Anwälte haben auch nicht andere Themen als wir normalen Menschen, ja. Also das ist ja das Tolle. Ich habe neulich in der Handwerkskammer stattgefunden, da haben die auch gesagt, das ist ja alles Handwerkerfragen. Und ich, ehrlich? Und jetzt sagst du, das ist ja was für Anwälte, also die Affirmation. Dann aber sagen die Wirtschaftsprüfer auch, das ist ja unser Metier. Ja, weil wir alle Menschen sind.
Klar. Vergisst man manchmal im Alltag, ja. Aber das finde ich auch eine ganz schöne Botschaft. Und jetzt will ich natürlich unbedingt wissen, Karin, wollen wir uns alle vielleicht was abgucken, hast du einen Lieblingsort, um über kluge Fragen nachzudenken? Weil vielleicht fallen uns auch kluge Fragen ein, wenn wir einen entsprechenden Lieblings...
Ja, genau. Und mich trefft. Also ich liebe Hotellobbys. Ich bin sehr gerne in Hotellobbys, weil da ein Treiben ist. Es passt, also ich habe Anregung, es gibt viele Menschen, die rumlaufen und es ist sehr ruhig. Ich liebe Ruhe. Es ist ja nicht auf dem Bahnhof oder so, sondern es ist leise, dafür wird ja gesorgt. Es ist schön, also natürlich nur in Fünf-Sterne-Hotels. Es hat was Hochwertiges. Ich habe meine Ruhe, ich werde allein gelassen, da kommt keiner und setzt sich jetzt neben mich. Ist der Platz noch frei oder so? Und es ist genug los, dass ich inspiriert bin, um auf tolle Ideen zu kommen.
Ist ja faszinierend. Niemals wäre ich darauf gekommen. Ich sehe dich immer. Ich sehe dich
auf Bali bestimmt, oder? Das denkt man immer so bei mir, als ob ich laufend auf Bali sitze.
Nee, gar nicht. Aber ich sehe dich, eher völlig egal, ob Bali oder Mallorca, aber ich sehe dich irgendwie entweder aufs Meer guckend oder in den Bergen, aber nix, also vor allem keine Leute um dich rum. So.
Ja, ich Berge auf gar keinen Fall mit den Knien. Also Berge kann ich gar nicht leiden. Das ist, nein, das geht überhaupt nicht mit mir zusammen. Passt
ich weiß,
nicht.
Du bist ein Meertyp. Da wäre
ich
nervös.
Ich gucke sehr gerne aufs Meer. Aber Steffi, ich würde doch da niemals mir Fragen einfallen lassen. Wenn ich aufs Meer gucke, gucke ich aufs Meer. Wenn ich trinke, trinke ich. Wenn ich gehe, gehe ich. Also da bin ich im Jetzt und zwar 100.000-prozentig. Du hast ja gefragt, wo ich mir kluge Fragen einfallen lasse. Und da ging es ja um Inspiration. Das Meer inspiriert mich nicht, es bringt mich wahnsinnig runter. Da versöhnt man sich ja mit allem, was war, innerhalb von 3 Sekunden. Also ich jedenfalls. Und Inspiration hole ich mir woanders.
Ja, okay, überzeugt mich. Aber ich sehe dich immer vor so... Ja, weil ich glaube, das liegt einfach so, ich nehme dich wahr als jemand, der wahnsinnig in sich selbst ruht. Und irgendwie habe ich da immer irgendwie hübsche Landschaft um dich rum. Ich sehe dich permanent.
Ja. Das ist ja auch so. Ich bin ja wahnsinnig gern alleine auch. Sonst könnte ich das gar nicht alles leisten. Ich darf ja auch allein sein, um aufzutanken. Sonst, eine Zapfsäule muss irgendwann der Tankwagen kommen, sonst ist die auch leer.
Ja, finde ich auch gut. Und das mal als Tipp für alle, die so ein bisschen Schwierigkeiten damit haben, gedanklich alleine zu sein, probiert's mal aus.
Oh, ich finde das,
ich auch.
Ich gehe überall allein hin. Allein essen, allein ins Kino, allein in die Oper. Wunderbar.
Ich kann auch gut alleine sein. Und wenn du einen stressigen Job hast, finde ich das manchmal auch sehr erholsam. So ein Moment.
Total. Ich liebe auch alleine in Urlaub fahren. Dann denkt man, oh, die Arme ist solo. Nö. Habe ich in den besten Beziehungen gemacht. Immer mal, du, ich bin mal 2 Monate in New York. Ach so, ehrlich? Ja, ich will mal so, ah ja, okay. Und das, ja, ich finde das wichtig, weil ich weiß genau, wie es läuft. Ich gucke ja dann Paare an, die da sitzen. Ich bin auch gerne als Paar im Urlaub. Aber die reden dann die ganze Zeit. Die reden und unterhalten sich. Guck mal da und guck mal, der Schmetterling, guck mal. Und die gucken gar nicht, weil sie reden über den Schmetterling. Ich sehe den an.
Und das lassen wir jetzt einfach nachhallen. Fand ich so einen schönen Satz. Karin, ich danke dir für dieses wundervolle, inspirierende Gespräch. Und ja, das gibt's auch ganz selten, dass ich als Host mich total darüber freue, dass mein Gast mich mit ganz vielen Fragen zurücklässt.
Neuen Fragen. Ja, ich sag mal
ganz
so.
Ganz viele neuen Fragen.
Als du gefragt hast, habe ich mir gedacht, ich bin unter jeden Umständen bereit, ja zu sagen, zu diesem schönen Talk. Vielen Dank, dass ich zu Gast war.
Ich danke dir, Karin. Und ja, ich werde dich wissen lassen, was ich mit deinen Fragen so anstelle. Wir bleiben in Verbindung. Ich danke dir.
Auf jeden Fall.
Bis dann.